Jetzt nochmal Moritz Hartmann mit dem Schuss. Kann klären, Nachschuss. Tor für den FC Ingolstadt. Wer war's? Erst in dem hier macht das 2:1. Eine Minute vor Schluss. Das ist die Herbstmeisterschaft für den FC Ingolstadt.
Servus Schanzer, willkommen zurück zum Schanzer Zeitspiel. Ich sag's glaube ich jedes Mal, ich komme mir ein bisschen dumm vor, aber wir haben länger nicht aufgenommen. Diesmal hat es aber tatsächlich Gründe gehabt. Wir haben es leider aus privaten, gesundheitlichen Gründen nicht mehr geschafft, vor der Winter-WM eine Folge aufzunehmen. Und dann kam uns das auch ein bisschen blöd vor, zwischendrin eine Folge aufzunehmen. Da dachte man, okay, wart mal, bis sich der ganze Staub gelegt hat und nehmen eine kleine Hinrunden-Review-Folge auf. Und das am besten noch im Jahr 2022. Und das haben wir tatsächlich geschafft. Wir sitzen zusammen, wir sind zu dritt. Ich bin der Marco, ich habe den Bene und den Martin hier. Servus, ihr beiden.
Servus, Marco.
Servus.
Mein Gott, ihr klingt unglaublich motiviert. Aber nichtsdestotrotz, fangen wir einfach mal mit den glorreichen Fußballdingen der letzten Monate an. Und würde sagen, ich schließe genau da an. Woran liegt denn die Motivation? Seid ihr jetzt mit 1,5 Monaten vereinslos Fußball, also ohne Vereinsfußball, heiß auf die Rückrunde? Seid ihr so ein bisschen im Trott der Weihnachtszeit? Oder wie geht's euch aktuell fußballtechnisch? Einfach mit dem, seid ihr ausgedürstet, habt ihr Bock? Bene, du fängst direkt an, du schaust ganz verstört und zurück, obwohl du, als wüsstest du gar nicht, um was es heute geht.
Fußball, was ist das? Naja, also ich muss ehrlich sagen, bei mir ist die Stimmung noch nicht so angekommen und auch noch nicht so die Vorfreude oder das Heißsein, wie du gemeint hast. Also gerade auch, hat mehrere Umstände, also klar, ist bei mir gerade auch dann in den letzten Monaten einiges im Beruf los gewesen, aber vor allem natürlich, wie du gesagt hast, auch diese Winter-WM, die dich zumal aus allem rausgerissen hat, so mit der Liga. Und ja, und dann ist es auch so, dass, also ich muss sagen, bezüglich der WM, ich habe noch nie so wenig irgendwie für den Fußball gefühlt, weil irgendwie diese ganze, also hat natürlich verschiedene Aspekte, aber wie du schon sagst, so, man wird mitten aus der Saison rausgerissen, da war gerade sehr, sehr viel los eigentlich gefühlt in allen Ligen, sei es in der ersten Liga, sei es in der zweiten, aber natürlich auch in der dritten Liga.
Über die dritte reden wir auch ab und zu, das ist ganz cool, dass du das mal sagst.
Ich dachte, das ist der Podcast jetzt für die Nationalmannschaft und Champions League.
Nicht mehr die Mannschaft, ja, richtig.
Und deswegen muss ich dann also sagen, dass das, also gerade jetzt natürlich auch dann mit Weihnachtszeit und so weiter, dass ich mit Fußball gerade noch überhaupt nichts am Hut habe und ich bin gespannt, wie das dann ist, wenn die Liga dann wirklich wieder losgeht, ob das dann sehr, sehr schnell zurückkommt oder ob man dann auch wieder erst braucht, um damit, sag ich mal, reinzufinden.
Ich finde es gut, dass du einen kleinen Rundumschlag machst. WM können wir ja gleich noch kurz drüber quatschen. Also kurz, hoffentlich, am besten.
Ja, du hast mich nach meiner Stimmungslage
gefragt. Ja, ist wunderbar. Deswegen würde ich die Stimmungslage gleich anschließen, Martin.
Ja, es ist ähnlich wie beim Bene, würde ich sagen. Also auch ziemlich raus, mindestens auch aus dem FCI-Thema. Aber gut, die WM kann ich schon mal vorwegnehmen, auch eigentlich quasi gar nicht aktiv verfolgt. Nur so ein bisschen halt, was man am Rande irgendwie mitbekommt. Aber das ja bewusst auch so ein bisschen außen vor gelassen, weil es einfach nicht mein Fußball ist. Und mein Fußball ist natürlich der FCI. Da habe ich gesundheitsbedingt ja auch ein bisschen länger jetzt sogar Pause gehabt als nur diese Winterpause. In der Zeit, wo ich dann nicht aktiv im Stadion sein konnte, ja, natürlich das alles irgendwie aktiv verfolgt, aber es vergeht dann halt auch die Zeit, du nimmst es irgendwie zur Kenntnis, hast vielleicht auch ein paar größere Sorgen als jetzt irgendwie Ergebnisthemen. Ja, und wirklich, dass jetzt in, ich glaube, 2,5 Wochen wieder losgeht, habe ich auch nicht so hundertprozentig auf dem Schirm, ganz ehrlich zu sagen.
Ne? Wunderbar, das ist mal im sehr ähnlichen Fahrwasser. Das bringt ja einfach nur hervorragende Voraussetzungen für eine kleine FC-Ingolstadt-Folge, oder? Ja, ich schließe dem einfach mal an. Also ich muss ehrlich gesagt sagen, dass ich so weit draußen, wie ich es momentan mich im Kopf fühle, irgendwie, weil ja, FC Ingolstadt schon länger irgendwie nicht mehr war. Deswegen war das aber vielleicht auch ganz gut, dass wir heute mal wieder aufnehmen, weil man einfach dazu gezwungen wird, sich mal wieder ein bisschen näher mit dem zu beschäftigen, was passiert ist. Weil ehrlich gesagt, glaube ich, wenn jetzt keiner gesagt hätte, hey, wir sollten mal wieder eine Folge aufnehmen, dann wäre ich am 16. Januar irgendwie aufs allen Wolken gefallen, dass es ein Fußballspiel ist. Deswegen, ja, Win-Win-Situation, würde ich sagen. Ihr könnt euch unseren Quatsch anhören, den wir hier machen, und wir müssen uns mal wieder damit beschäftigen, was eigentlich passiert. WM würde ich ganz kurz irgendwie anschneiden. Jetzt beide ja gerade schon mal kurz gesagt, wie jetzt irgendwie, ohne jetzt tief drauf einzusteigen, wie man zu allem Möglichen darum steht. Grundsätzlich natürlich irgendwie eine sehr unsägliche WM irgendwie vom Zeitpunkt gewesen. Ich glaube, ich habe auch noch nie so wenig gesehen bei der WM, ohne damit zu sagen, ich habe es definitiv nicht aktiv boykottiert. Ich habe es einfach, hat mich nicht gepackt, hat mich nicht gerissen, hat mich irgendwie nicht so richtig interessiert, unabhängig von irgendwelchen sportlichen Ergebnissen da drin. Habe ich, glaube ich, irgendwie so wenig noch nie gesehen und deswegen auch so ganz langsam mich früh in den Winterurlaub verabschiedet, was Fußball angeht. Und ich glaube, das führt jetzt auch dazu, dass wir alle irgendwie jetzt so sehr weit weg vom Fußball sind gerade. Aber ich weiß nicht, ob wir jetzt groß über weitere Downer-Themen davon reden wollen.
Ja, nee, also es ist ja kein WM-Podcast. Das
auf keinen sowieso Fall. Nicht. Hoffentlich. Sonst hätte ich mich gar nicht
verurteilen. Also ganz ehrlich, wenn man sich die eine oder andere Zusammenfassung dann auch gerade von wahrscheinlich einem der besten Finals aller Zeiten irgendwie anschaut, dann weiß man auch, dass das Fußball schon eine Ecke weg ist von dem, was wir irgendwie tagtäglich erleben. Ich finde, das WM-Finale zeigt halt eigentlich ganz gut, was es wie nah irgendwie ja, großartige Momente vom Fußball und Absurditäten dieses Businesses und dieser ganzen Korruption zusammenliegen. Deswegen, wenn man da irgendwie 20 Minuten eingeschaltet hat, dann hat man wahrscheinlich alles gesehen, was man irgendwie über diese ganze WM wissen muss. Dass das Spiel an sich in seiner Reihenform immer noch begeisternd und großartig ist und dass es halt trotzdem einfach viel zu viele Momente gibt, in denen man nur den Kopf schütteln kann, finde ich.
Deswegen sind wir froh, dass wir in einer sportlich wirklich belanglosen Situation mit unserem Verein sind und uns in einer Situation begeben, in der wirklich nicht so viele Millionen fließen, außer für Pascal Destrot. Auch wenn das nur 0,7 Millionen war.
Gute Überleitung weg von der WM.
Gute Überleitung, wunderbar. Ich dachte mir das nämlich auch, weil dann kann man nämlich heute wunderbar zurück in den Drittliga-Alltag starten. Ich weiß gar nicht wo. Also ich glaube, das letzte Mal, als wir uns irgendwie gesprochen haben, war noch nach dem 10. Spieltag, nach dem 9. Spieltag? Es ist wirklich verdammt lang her. Heißt im Endeffekt, wir haben unsere letzte Folge nach der Hälfte der Hinrunde beschlossen. Weil es ist mir tatsächlich in der Vorbereitung auf diesen Podcast heute aufgefallen, dass wir nie über das 60-Spiel geredet haben. Auch wenn dieses 60-Spiel wahrscheinlich eine ziemliche Zäsur in einigen Belangen war bisher. Also ohne jetzt mal zu weit vorzugreifen. Wir machen was am sinnvollsten. Ich glaube, vielleicht machen wir es fast rückwärts. Also wir sind jetzt nach 17 Spieltagen auf einem Platz 4, punktgleich mit dem dritten Platz, heißt punktgleich eben mit dem Relegationsplatz, 2 Punkte hinter dem direkten Aufstieg. Und wenn man das jetzt einfach mal komplett neutral sieht, also dann weiß man, okay, man hätte jetzt uns vor dem Spiel, vor der Saison gesagt, okay, Hinrunde beenden wir auf Platz 4, punktgleich mit dem Relegationsplatz, 2 Punkte hinter dem direkten Aufstieg. Was wäre da jetzt eure Meinung zu mir? Einfach gesagt, unabhängig von der Saison, wie sie gelaufen ist, ist das jetzt was, sagt, okay, da wäre ich voll zufrieden mit? Oder was, von dem ich sage, ja.
Also rein von dem Tabellenstand an sich.
Einfach nur der Tabellenstand, wie wenn ich euch vor der Saison gesagt hätte, so sieht's aus. Nach der Hinrunde.
Hätte ich wahrscheinlich genommen.
Also auch mit einer, sagen wir mal, ein bisschen mehr externen Perspektive hätte man gesagt, ja, sollte man nehmen. Weil ich meine, Abstieg, neue Mannschaft zusammenfinden, dann ist ja oftmals die Thematik, ja, man will die ersten Spiele nutzen, weil auf dem Transfermarkt noch viel passiert ist, da muss sich erst was finden. Und mit so einer Ausgangsposition hätte man sehr wahrscheinlich unterschreiben sollen.
Wenn ich euch dann gesagt hätte, dass die Konkurrenz Elversberg, Saarbrücken, Wiesbaden und Freiburg 2 ist, die sich mit uns in den Top 5 tummelt, wäre das dann, würde das eure Einschätzung ändern?
Ja gut, das würde ja auch nur bestätigen, dass die anderen beiden Absteiger zum Beispiel und andere Aufstiegskandidaten genauso Probleme haben und wir dann offenbar von den Absteigern noch am besten weggekommen sind, was ja auch ja, tabellarisch so schon stimmt.
Also hätte man auf jeden Fall sehr, sehr ungläubig geschaut und dann gesagt, okay, wie schon erwähnt, was ist denn dann mit den Absteigern oder was ist denn dann mit einem Club wie 1860 und so weiter?
Ja, das ist ja genau, worauf ich ein bisschen raus will, weil es einfach, wenn man jetzt die Tabelle anschaut, eigentlich so wahnwitzig ist, wenn man das mal neutral anschaut. Weil wenn man sich eben, wo ist die Konkurrenz aus Osnabrück, Duisburg, Dresden, weil es gibt ja einige, die eigentlich schon größere Ambitionen angewandt hätten in dieser Saison. Weil das ist nämlich so ein bisschen, worauf ich gerade eigentlich hinaus will. Also ja, um das anzuschließen, Platz 4 hätte ich wahrscheinlich gesagt, ja, Bastjo ist schon okay. Wenn ich mir dann angeschaut hätte, okay, ich wäre jetzt Platz 4 hinter Dresden 60 und Osnabrück, dann hätte ich gesagt, okay, klar, gut, das ist die Konkurrenz dahin. Wenn ich dann sage, okay, die Konkurrenz ist aber eigentlich Elversberg und ich bin momentan 10 Punkte in der Elversberg, dann hätte ich, glaube ich, vor der Saison so ein bisschen mit der Stirn gerunzelt. Natürlich, wenn man jetzt sieht, was Elversberg da abzieht und wie viele Punkte dann rausfallen, was sie für einen Schnitt haben, dann ist das schon vollkommen in Ordnung für uns. Aber
wobei das ja auch so ein bisschen typisch dritte Liga irgendwie ist, dass dann doch immer ein Aufsteiger auch irgendwie dabei ist, der oder eine Mannschaft irgendwie oben dabei ist, von der du es überhaupt nicht auf dem Schirm hattest.
Ingolstadt beispielsweise.
Ingolstadt zum Beispiel. Aber auch, ich glaube, letzte Saison war es ja irgendwie Viktoria Köln, die lange irgendwie dann oben irgendwie waren und am Ende dann zwar trotzdem irgendwie abgestiegen sind. Aber also
willst du uns jetzt gerade sagen, dass Elversberg quasi gedoomt ist, abzusteigen? Und
weiß ich nicht, ob du mit 41 Punkten überhaupt noch absteigen kannst. Nee, aber also hätte ich jetzt auch eher von den Aufsteigen vielleicht dann Essen oder was das irgendwie zugetraut, dass da irgendwie so ein schlafender Riese erwacht.
Aber, schlafend ist richtig?
Ja.
Riese eher nicht.
Genau, das trifft jetzt auf Elversberg nicht so zu, der Riese auch. wie auch immer, aber nicht komplett überraschend, dass es halt so typisch dritte Liga irgendwie ist, dass dann doch immer anders kommt, als du es irgendwie vorher erwarten würdest. Und hat ja auch zwischenzeitlich so ausgeschaut, als wäre 60 irgendwie weiterhin der Top-Favorit und die sind dann zum Ende der Hinrunde ein bisschen eingebrochen.
Minimal, ja. Ich habe gerade schon mal so Zäsur 60 spielen, aber ich habe mir einfach nur mal, ich weiß gar nicht warum genau, aber ich habe mal rausgeschaut, weil irgendwie dieses 60 Spiel, das wir gewonnen haben, das ja, können wir gleich mal ein bisschen drüber reden, das eigentlich ja gefühlt auch für uns schon so eine Steilvorlage dann spätestens war. Da hat sich die Tabelle halt echt stark gedreht, also vor dem Spieltag war 60 noch Erster. Ja, wenn ich das richtig sehe, 10. Spieltag, im 11. Spieltag 60 gespielt, war 60 noch Erster. Wir waren 7. 7 Punkte hinter 60. Und dann nach diesem Sieg gegen 60 ist halt wirklich die Formkurve von 60 extrem eingebrochen. Also wie du gerade schon sagst, also am Ende der Hinrunde war es jetzt nicht mehr so unglaublich stabil, was 60 getan hat. Und wir sind jetzt tatsächlich am letzten Spieltag noch vor 60 gelandet. Das ist halt schon mal ein krasser Unterschied. Und wenn wir jetzt auch in den letzten Folgen geredet haben, was auch immer für uns so, naja, okay, 60 wird schon irgendwie durchmarschieren, wir sind dann eher davon ausgegangen, dass Elversberg einbricht. Aber das bestätigt ja im Grunde auch wieder nur das, was wir jedes Mal sagen. Also der irgendwie am konstantesten spielt die Saison, der wird halt irgendwo aufsteigen. Und 60 hat jetzt wirklich die Phase gehabt, vor der jeder irgendwo Angst hat, in der es halt mal wirklich 7, 8 Spieltage am Stück nicht so gut läuft. Heißt nur, und jetzt ein langer Bogen, den ich gespannt habe, wo sind wir denn in dieser Kurve? Also sind wir in einer konstanten Saison für euch? Oder haben wir irgendwie unsere Hungertäler irgendwie schon durchstritten? Das ist nämlich was mir total schwierig macht, die Saison wirklich einzuordnen.
Also ich finde es auch sehr, sehr schwierig, weil ja, bezüglich so Gesamtkonstellation, dritte Liga-Tabelle, 60 Spiel, eine Zäsur, gebe ich dir recht, aber so für den FCI ja eher nicht. Also man hätte meinen können, dass es vielleicht eine Zäsur ist und der Auftakt so irgendwie dann ja siegreichen Wochen oder auch Spielen. Und man war ja oder hatte sich vielleicht auch schon auf einen sehr vernünftigen Weg gewähnt. Wobei da auch wieder, wenn man dann so in diese Aspekte reinschaut, zum Beispiel gegen Oldenburg, sieht er auf dem Platz sehr, sehr, sehr souverän aus. Aber so also gerade in der Anfangsphase, die ersten paar Minuten, da hat ja auch Oldenburg ein, zwei Chancen. So, da war man zum einen sehr effektiv und ist auch sehr viel für den FC gelaufen, auch gegen Meppen. Also wenn man unter die Haube schaut, dann gibt es da auch
Punkte.
Marco hofft auf Meppen. Aber dann, also irgendwie, man hat ja schon das Gefühl gehabt, eigentlich ist es zu gut, um wahr zu sein. Und der ominöse Gegner war dann wieder Viktoria Köln. Und insbesondere auch dann in dem Spiel, aber vor allem auch gegen Werl, das sind dann wieder sehr, sehr alte Probleme aufgetreten, wo man sich gedacht hat, okay, man ist irgendwie gefühlt in einer Schallplatte mit Sprung oder in so einer Zeitschleife, wo sich einfach Sachen immer wiederholen.
Okay, ich bin mir nicht sicher, ob ich meine Frage gerade beantwortet hast. Also du siehst im Endeffekt ähnlich schwer zu sagen.
Also, okay. Konstanz.
Also konstant, es gibt keine richtige Konstanz irgendwie.
Absolut, also gerade wenn nämlich man mal wieder das Gefühl hatte, dass eine Konstanz reinkommt, ja, sei es positiv, also siegreich oder Spiele, in denen man nicht verloren hat und drei Siege hintereinander, ja, Dann wird es gebrochen und dann hatte man ja auch das Gefühl, nach den zwei Niederlagen, okay, jetzt wird es schon schwierig, dass man vielleicht aus dem Trott wieder rauskommt. Dann kommen aber wieder gegen Ende, wie auf Knopfdruck, die zwei Siege, die man wirklich gebraucht hat, um dran zu bleiben. So.
Vor allem oft so gegen Erwartungen. Also du spielst dann irgendwie, das war am Anfang gegen Essen, dass du dann irgendwie nicht gewinnst, dann gegen Viktoria Köln, wie ein Spiel, das in die Hose geht. Aber dann gewinnst du halt gegen 60 und du gewinnst dann gegen Osnabrück, irgendwie diese genau. Spiele. Immer dieses, wo du wirklich denkst, okay, wenn du jetzt habe ich kapiert, wie es läuft. Läuft dann doch irgendwie anders.
Ja, absolut. Also sowohl Ergebnis als auch leistungstechnisch, finde ich. Und das ist, oder unterschreibe ich voll, was Beni auch gesagt hat, manchmal trifft auch Leistung gar nicht auf Ergebnis. Also, oder spiegelt das irgendwie falsch wider. Aber beides ist etwas, was du, wenn du so ein bisschen rückblickend betrachtet, ja, so ein bisschen frustriert zurücklässt, weil du ja nicht in diesen Fluss irgendwie reingekommen bist. Auch als Fan, finde ich, was du dir gehofft hast, dass du irgendwie so in diese Euphorie reinkommst, weil diese Euphorie, die sich irgendwie so ein Stück weit über ein paar gute Spiele oder gute Ergebnisse aufgebaut hat, dann ja schnell wieder in unerwarteten Situationen zerstörst. Also ich meine, hätte jetzt keiner vor der Saison erwartet, dass du halt dann gegen Wiesbaden und Freiburg verlierst. Gut, wenn man nachher die Tabelle anschaut, nicht komplett unrealistisch, aber dann halt auch nochmal Köln und Verl. Ja, also 2x2 Niederlagen am Stück, die, ich sag mal, in der Phase gekommen sind, wo man sie nicht so kommen sehen hat und die vieles, glaube ich, was sich so ein bisschen über ein paar Wochen aufgebaut hatte, wieder ja, ein bisschen eingerissen haben und leistungstechnisch finde ich es genauso. Also gute Halbzeiten sind dann wieder teilweise gefolgt von Halbzeiten, wo du nur den Kopf schütteln kannst zum Teil.
Ja, das ist tatsächlich interessant, weil man kann vieles einfach nicht nachvollziehen. Also, wir haben uns vorhin gedacht, G60-Spiel für uns gar nicht so die Zäsur, aber wenn man sich so anschaut, also vor dem 60-Spiel hatten wir in 10 Spielen 16 Punkte. Das ist jetzt, ja, okay, passt schon irgendwo so ein bisschen zu wenig, aber schon in Ordnung. Und ab dem 60-Spiel haben wir in 7 Spielen 15 Punkte geholt. Also, bist du schon eigentlich ziemlich gut dabei. Also, wenn ich mich jetzt nicht ganz irre, also, bist du einen Punkteschnitt über 2, heißt, klar, dann, da wird es jetzt spannend. Also ergebnistechnisch ist es schon irgendwie so gewesen, weil danach sind wir auf Track, ergebnistechnisch. Aber was halt ganz komisch ist meines Erachtens, und da deckt sich das genau mit dem, was ich gerade gesagt habe, so leistungstechnisch irgendwie nicht. Weil ich habe eigentlich gedacht, nach dem 60-Spiel, das ja wirklich eine Kampfleistung war, ein bisschen Glück dabei, irgendwie mega viel Emotionssieg irgendwo, haben wir gedacht, okay, also wenn irgendwann mal ein Knoten platzt, spielerisch oder am Platz, dann in diesem Spiel, weil es einfach so viel Emotionen freigesetzt hat, irgendwie so viel Gästefans wie lange nicht mehr irgendwie dabei. Da hast du irgendwie das Gefühl gehabt, dass die Mannschaft sich extrem damit identifiziert hat und dieses ominöse Foto dann irgendwie vom Gästeblock und so Geschichten. Da hab ich gedacht, okay, da könnte jetzt wirklich was gehen und dann spielst du im nächsten Spiel, ich weiß jetzt nicht mehr, was es war.
Gegen Meppen,
zu Hause. Und was halt dann irgendwie so ein müder Kack-Kick irgendwo war, aber mir dann, nee, das ist so richtig.
Ja, und vor allem, da kriegst ja du eigentlich die Tore geschenkt durch das Eigentor auch und so weiter. Und also wie du sagst, also du verwaltest es. Und auch dann eben gegen Oldenburg, also wenn man sich es anschaut, ja, zum Beispiel das 3-0 war sehr, sehr sauber herausgespielt. Aber dann auch irgendwie, also so das Gefühl, ich glaube, beim zweiten Tor, genau, und auch beim ersten war es, da hast du schon auch ein bisschen das Spielglück, wo dann irgendwie so im gestochene Ball zweimal vor deine Füße fällt. Also das, was ich immer so versuche oder dann immer wieder anspricht, dass ich sage, hey, sind es herausgespielte Tore, sind es durch eigene Aktionen, dass ich dann wirklich, weil wenn ich halt mehr Chancen herausspiele, dann hängt es noch ein bisschen an der Chancenverwertung, aber dann erhöht es schon mal die Wahrscheinlichkeit halt, dass ich vorne Tore schieße. Und klar, es wurde ja auch angesprochen, ging es erstmal darum, die defensive Stabilität hinzubekommen, die ja in einigen Punkten dann auch gelungen ist, aber zum einen sehr auf Kosten der offensiven Aktivität bzw. Durchschlagkraft und B ist es dann auch wieder so, dass in manchen Spielen du dir oder bei einzelnen Toren denkst, hey, das kann doch nicht sein. Und da ist insbesondere, wie gesagt, gegen Werl, also ich verstehe es nicht, weil da hättest du eigentlich, da hattest du die Chance und da hattest du die Offensivaktion, aber dann so ein Gegentor. Und das bringt dich dann auch aus dem Konzept. Also das habe ich nicht verstanden.
Ja, irgendwie witzig. Also ich finde dieses, ich verstehe es nicht, passt irgendwie zu so vielem. Also auch wenn man sich einfach mal auf dem Papier anschaut, einer der besten Defensiven der Liga, wie du es gerade schon gesagt hast, lange die beste, inzwischen die zweitbeste, glaube ich, ne? hinter Saarbrücken zusammen mit Elversberg. Aber die Gegentore, die wir bekommen, denke ich mir jedes Mal auch, das ist, also wie kann man eigentlich verteidigen? Also das ist so, oft so dieses, die Gegentore, die wir bekommen, habe ich das Gefühl, wir müssten viel mehr Gegentore bekommen, wenn wir so verteidigen. Aber insgesamt sind wir halt extrem stabil defensiv.
Das ist ja auch ein Thema, was wir häufig auch in unseren internen Chatgruppen und so ein bisschen belächelt haben, wie häufig irgendwie
diese... Ich sag mir mal kurz, interne Chatgruppe klingt immer so ein bisschen irgendwie nach den Nazi-Memes in Polizeigruppen. Das ist ein bisschen schwierig.
Wie würdest du es nennen?
Ich weiß nicht, unsere WhatsApp-Gruppe. Ich weiß es nicht.
Meinst du, die Nazis schreiben nicht über WhatsApp?
Nee, Telegram.
Okay.
Es gibt auch noch andere Chat-Dienstleister. Ihr müsst nicht WhatsApp und Telegram nutzen. No Sponsor.
Zum Beispiel so. Signal. Hat Magenta auch. Was ich eigentlich sagen wollte. Wir haben ja schon immer so ein Stück weit müde belächelt, wenn da ja zum 100. Mal irgendwie rausgeholt wurde, Ingolstadt, so tolle Defensive, sowohl von irgendwelchen Medien außerhalb als auch vom Verein und vom Trainer selbst. Und ich finde, ja, also wenn man, du hast gerade schon gesagt, im Endeffekt, wenn du dir dann zum Beispiel das Spiel gegen Viktoria Köln anschaust, bei dem wir mit 3 Gegentoren wirklich noch sehr, sehr gut bedient sind, also wenn wir das 5-1 verlieren, dann ist das auch kein Problem und der Elfer ist auch meines Erachtens mehr als fragwürdig für uns gewesen. Viktoria Köln mit Sicherheit einen guten Tag erwischt oder beziehungsweise irgendwie immer gegen uns einen guten Tag erwischt, aber
9 Spiele davor sieglos.
Ja, also da muss man schon im Endeffekt jedem Gegner hoffen, dass er nicht dieses Spiel anschaut, weil Viktoria Köln hat es da ein ums andere Mal bei wirklich alle paar Minuten gezeigt, wie du gegen unsere Verteidigung spielen musst, um wirklich extrem gefährlich zu werden. Und ja, also das ist das, was ich nicht verstehe oder was ich nur anschließen kann zu dem, was Benja gesagt hat. Du spielst 3 Spiele, 9 Punkte, schießt auch mal 8 Tore, alles gut und reißt dann so eine Leistung in einem Heimspiel wieder ab, wo du so ein bisschen auch wieder auf Euphorie aufbauen könntest und hast auch spätestens nach dem 3-1 dann für Köln überhaupt keine Körpersprache mehr. Völlig grundlos eben, weil du ja eigentlich mit einer guten Serie kommst. Und klar, unglücklicher Spielverlauf, wie auch immer. Aber für mich völlig unverständlich. Und um das dann wieder irgendwie vielleicht einen großen Bogen zu schließen zu der Konstanz, ist das, was wahrscheinlich in der dritten Liga viele Vereine frustriert, viele Fans frustriert. Aber was in Ingolstadt mindestens genauso ist. Also auf dem Papier mit ein bisschen Abstand stimmt irgendwelche Durchschnittsquoten oder so, aber diese Euphorie in den Lauf suchst du irgendwie vergebens.
Ja, das ist so ein bisschen das Witzige. Ja, also wir haben ja auch irgendwie jetzt in der letzten Folge auch mal gerne umkrankelt. Ich glaube, unsere letzte hieß ermüdend oder unsere letzte Folge. Und wenn man so denkt, also irgendwie habe ich immer das Gefühl, es passt nicht. Also die Saison habe ich immer das Gefühl, ah, so richtig passt es irgendwie nicht. Der Trainer passt nicht, die Defensive geht mir auf den Keks und irgendwie die Stürmer gehen mir auf den Keks und die Ergebnisse nerven mich. Und am Ende des Tages schaust du drauf, dann kriege ich 4., 2 Punkte hinter dem direkten Aufstiegsplatz. Und ich verstehe es nicht. Also ich verstehe nicht, warum es irgendwie am Ende des Tages doch ganz okay aussieht. Weil wir haben wohl schon, auch wenn es nicht konstant aussieht, hat über den Schnitt schon irgendwie eine unaufgeregtere Konstanz. Also 60 hat halt einfach mal die Hälfte der Hinrunde halt furios gespielt und dann die zweite Hälfte der Hinrunde auch furios verkackt. Und jetzt sind sie halt hinter uns. Und wir haben halt durchgehend irgendwie komisch gespielt und stehen ganz gut da.
Also ich glaube, sowas trifft schon, dass du sagst, hey, hier sind die Ergebnisse und das auf dem Papier und dann irgendwie hast du aber, bleiben dir natürlich auch so einige Szenen und Spiele in Erinnerung. Natürlich meistens bleiben dir die Extremspiele in Erinnerung und das war dann eben sowas wie Viktoria Köln oder Werl, rein defensivtechnisch. Aber dann, wenn man so auf die Statistik schaut, 9 Spiele zu 0, Ligaspitzenwert, 4-mal nur 1 Gegentor, also das ist schon spricht schon eigentlich eine sehr solide Sprache und ich habe auch zumindest das Gefühl, dass diese krassen Aussätze, dass die im Verhältnis weniger geworden sind. Aber du hast sie halt immer noch. Und das ist halt das, wo ich sage, ja, was benötigst du dann noch? Das, wie wir es gerade erwähnt haben, insbesondere nach diesen drei Spielen, 3 Siegen, hätte man ja davon ausgehen können oder würde man ja eher erwarten, hey, da kommt dann auch ein gewisses Selbstverständnis, eine gewisse Sicherheit. Und natürlich kann vielleicht auch so ein Spiel wie gegen Köln dann mal passieren, aber dann, also teilweise hast du ja gegen Werl hast du das gehabt, aber dann ist mir auch noch so gegen Halle das in Erinnerung, ich weiß nicht mehr, ich glaube Lukiki war es mit dem Rückpass und so, also wo du immer wieder so Sachen im Spiel drin hast, wo ich mich dann schon frage, ja, was benötigst du dazu, dass du da nochmal eine ganz andere Souveränität an den Tag legst?
Vielleicht eine steile These, aber haben wir einfach dieses Jahr verdammt viel Matchglück irgendwie? Also mir fallen irgendwie so wenig Spiele ein, wo ich sage, oh, das ist jetzt aber unglücklich gelaufen für uns. Ich habe das Gefühl, dass wenn wir halt Gegentore bekommen, dann sind die irgendwie doof oder wir haben es verdient oder könnten auch mehr kriegen. Aber mir fallen irgendwie gefühlt so viele Spiele ein, wo wir es auch schon gesagt haben, naja, lief jetzt eigentlich auch ganz gut für uns. Also lief jetzt da auch irgendwie dann uns auch die Karten, irgendwie auch so Spiele wie jetzt dann so ein Spiel gegen Meppen, das hat man jetzt irgendwie dran, was ein Meppen-Ding oder so. Also, naja, du gewinnst halt 3-1, aber dann, naja, gut, so geil war es jetzt nicht. Und so viele andere Spiele, wo wir auch davor schon gesagt hatten, naja, so geil war es jetzt nicht, aber wir haben es halt gewonnen. Also klar ist das nicht nur Glück, sondern halt auch irgendwo souverän, aber habe jetzt auch im Kopf gar nicht so viele Entscheidungen gegen uns, gar nicht so viel irgendwie so unglückliche Sonntagsschüsse, Pfostenschüsse für, also, das ist natürlich weit hergeholt, aber es läuft jetzt auch irgendwie mal neutral gar nicht so schlecht, oder?
Also ich glaube auch, dass wir uns wenig beschweren können, sei es jetzt über Schiedsrichterleistungen, aber auch über Matchglück im Sinne von vergebenen Chancen auf einer oder anderen Seite. Also hast du schon recht, bestes Beispiel ist ja wieder das 60-Spiel. Ich meine, vielleicht können wir das nochmal irgendwie tiefer, ja, wenn wir irgendwie schon jetzt so oft drüber sprechen, dass wir uns auch in den positiven Sachen nochmal irgendwie raus oder dann nochmal eintauchen, damit wir nicht alle sind negativ sprechen, aber also du hast in dem Spiel natürlich definitiv Glück, dass du keine gelb-rote Karte bekommst.
Du musst zwei kriegen.
Du könntest zumindest zwei kriegen, aber...
Ich bin der Meinung, du musst zwei kriegen, aber ja...
Ja, genau, sehr, also du kannst dich nicht beschweren. Ich bin der Meinung, Kopac rutscht nur aus und deswegen kann man da...
Ach so.
...ohne Gelb weiterlaufen lassen, aber wie auch immer.
Wie Maxi Beister damals ganz unglücklich gegen 60 ausgerutscht ist.
Ja, immer rutscht einer aus. Echt ärgerlich, die armen Löwen. Nee, aber also... Wenn du es umdrehst, ist es halt auf jeden Fall, ja, das Spiel auf jeden Fall eine absolute Willensleistung gewesen, eine absolute Kampfleistung gewesen und nur darüber, dass du gewonnen hast, eine echt reife Leistung, um es positiv zu beschreiben. Also du fährst auswärts ins ausverkaufte Grünwalder, hast ja eine echt aufgeheizte Stimmung gegen dich und kämpfst aber de facto den Gegner nieder. Die vielleicht personell beste Mannschaft der Liga, ja. Also das muss man schon nochmal herausheben.
Ich glaube, wir müssen nicht drüber reden, das hast schon recht, dass wir das mal sagen müssen, weil ich habe das auch das einzige Spiel, glaube ich, dieses Jahr, das ich auf Twitter irgendwie gefeiert habe und ich habe es irgendwie viel gefeiert. Deswegen bin ich immer noch irritiert, dass wir nie drüber geredet haben. Für mich war das mit Abstand das stärkste Spiel. Klar, es war an manchen Stellen extrem übermotiviert und wenn der Schiedsrichter konsequent einfach zwei Leute vom Platz stellt dafür, dann, okay, die zweite wird es wahrscheinlich nie geben, wenn es die erste Gelb-Rote schon gab. Dann sieht das anders aus, aber in den Rahmen, wie das Spiel gelaufen ist, war das einfach eine Bombenleistung. Und 60, das gemeint, wie krass frustriert 60 in diesem Spiel war, weil er einfach nichts zustande bekommen hat, weil einfach alles und keinem erstickt wurde. War ein super Spiel. Und ich glaube, es gibt eigentlich dieses Jahr für mich nur zwei Spiele, die richtig gut waren. Das waren Osnabrück und das waren die 60. Und es waren beides mal so krasse Kampfleistungen, wo du einfach den Gegner übermannt hast mit allem.
Gehe ich voll mit. Also du hast da ja auch in dem Spiel, im Gästeblock, finde ich schon irgendwie so eine Art Symbiose zwischen Fans und Spielern auch irgendwie gemerkt und wie oft auch vom Trainer oder von Spielern irgendwie danach betont wurde, ja, sie waren bis in die Haarspitzen motiviert, weil sie sind mit dem Bus am Eingang vom Gästeblock irgendwie vorbeigefahren und haben ja, gesehen, wie die Fans irgendwie den Bus nochmal anschreien. Ist mir in dem Moment, ich war auch vom Gästeblock gestanden, gar nicht so extrem vorgekommen, aber es hat wohl echt was bewirkt und wenn der Trainer dann wirklich danach sagt, ich musste gar keine Ansprache mehr halten, ich musste die eher bremsen. Und wenn man dann sieht, was auf dem Platz dabei rausgekommen ist, dann kann sich jeder, der in München war, schon auch irgendwie nochmal auf die Schulter klopfen und sich seinen Teil irgendwie ja, dazuschreiben an diesem Ergebnis.
Ich glaube, das Spiel, das versinnbildlicht auch so ein bisschen, was du aktuell darstellen kannst und was du aber auch, oder was dir noch fehlt. Also du kannst eben eine gewisse defensive Stabilität darstellen. Du kannst quasi ein Spiel gegen den starken Gegner auf jeden Fall auf Augenhöhe führen, beziehungsweise auch voll annehmen. Und passt dann auch oder kommst dann auch oder kannst ins Spiel kommen und auch wenig zulassen. Weil, also es wurde ja klar, 60 sicher auch nicht der beste Tag, aber du hast auch nicht so viel zugelassen. Aber was mir dann schon immer wieder auch aufgefallen ist, das ist so, wenn es dann so an Spielerische geht, an Situationen, teilweise an einfache Verlagerungen, wo ich mir dachte, da sind dann schon noch teilweise Pässe drin, die dir, wenn der sehr gut gekommen wäre, dann hätte es dir geholfen, das Spiel schnell zu machen. Und dann ist es aber so, der Pass kommt eher suboptimal, so, dann kommen halt auch keine Staffetten zusammen. Also so ein Gegner auseinanderspielen, das geht mir halt noch sehr, sehr viel ab einfach in dem Spiel.
Aber das
also
ist
allgemein nur dem Spiel des FCI so.
Das deckt sich ja, das ist ja genau so, wie wir gesagt haben. Die beiden Spiele im Endeffekt, die wirklich gut waren dieses Jahr, waren halt beides so, ja, wie halt Osnabrück und 60, beide Spiele, die wirklich jetzt nicht vom spielerischen Hochglanz geprägt waren, sondern einfach von, hey, wir wollen dieses Spiel gewinnen, wir werden dieses Spiel gewinnen und wir drücken das durch. Und wenn sie das halt einfach öfter auf dem Feld kriegen würden, dann wäre irgendwie viel geholfen, weil jetzt kommt nämlich genau wieder dieses, ich verstehe es nicht. Und das ist dieses 60 genau an zwei Punkten, dieses, ich verstehe es nicht. Ich habe vorhin gesagt, ich war mir sicher, dass das muss doch jetzt der Knotenlöser sein, wenn du so eine Leistung aufs Feld kriegst, auf beiden Seiten, ja. Wenn wir mal sagen, wann hatten wir letztes Mal einen ausverkauften Gästeblock, ja? Also das ist auch irgendwie, klar, 16 Jahre weg, aber ausverkaufter Gästeblock. Okay, jetzt muss es doch irgendwie, jetzt muss doch losgehen und dann kommt dieses Mappenspiel. Was hatten wir für einen Zuschauerschnitt bei diesem Mappenspiel? Das ist auch wieder irgendwie 300.000 Zuschauer oder so. Weil das sind, jetzt kommen zwei Punkte, ich verstehe es nicht. Das eine ist, warum bringt denn die Mannschaft das 0,0 irgendwie diese Emotionen und dieses Kampf und die Überzeugung aus dem 60-Spiel ins nächste Heimspiel gegen Mappen? Null? Und wieso, ach, das ist natürlich eine tiefere Diskussion, ja, kommt auch wieder kein Mensch zu diesem Spiel. Es sind 1.000, wie viele Karten man verkauft? 60, 1.400, was sind das? 1.400, 1.500 Karten und dann kommst du zum Heimspiel gegen Mappen und es sind dann wieder 300.000 Leute da. Also, dass diese ganze, diese kurzfristige Emotion und Emotionalisierung halt einfach gar nicht mehr funktioniert, das ist einfach krass.
Ja, aber da siehst du halt einfach auch die Ausgangslage der letzten Jahre, dass eben nicht ein gutes Spiel alles wieder wegmacht. Also wir müssen nicht darüber reden, dass die Zuschauerzahlen konstant unbefriedigend sind. Also, aber
da müssen wir, glaube ich, gleich noch reden.
Naja, können wir gerne, aber ich glaube, wir sind uns einig.
Wir brauchen nicht darüber diskutieren. Ja.
Genau. Aber ja, also nochmal vielleicht auch ergänzend zu dem, was du gesagt hast. Das 60-Spiel hast du halt gewonnen und hat bei uns, glaube ich, auch so viel ausgelöst, weil du halt mal was gesehen hast, was davor nicht da war und auch danach selten. Nämlich irgendwie halt wirklich hohes, aggressives Pressing. Und wirklich eine Mannschaft, die sich in jeden Ball reinschmeißt. Ja. Und das hast du gegen Meppen zeitweise am Anfang sogar noch gehabt. Auch dieses, ja, man sagt Eigentor, aber das entsteht ja auch nur, wenn du hochpresst und den Gegner irgendwie in solche Situationen bringst. Aber das war dann halt spätestens mit dem 2:1 wieder alles weg. Das 2:1 wieder völlig passiv. Und dieses Gefühl, was sich bei mir durch die fast komplette Hinrunde irgendwie trägt, ist halt dieses, das Potenzial wäre definitiv da, aber es ist irgendwo ein Schalter, der nicht umgelegt wird.
Ja, das ist genau, ich verstehe es nicht. Ich, nach dem 1860-Spiel, ich war so angezündet nach dem Spiel. Ich hatte plötzlich nach dem Spiel so Bock. Ich habe gesagt, okay, jetzt geht's los. Also, war das nächste Spiel, dann geht's weiter. Auf geht's, hey, den nächsten, komm. Dreh mal den nächsten aus dem Spielfeld raus. Das ist ein Spagat. Ich habe echt gedacht, jetzt
geht's los. Aber warst du denn dann nach einem 3-1 gegen Meppen ernüchtert?
Ja, ich fand's scheiße. Okay. Ich habe echt nach dem Spiel gedacht, okay, fuck, komm, lass uns. Ich habe mir gedacht, ja, okay, nee, das 60-Spiel war ein Ausreißer, Emotionen sind echt für die Tonne, lass es. Ich habe mir echt gedacht, okay, ich hätte lieber das Mappenspiel wieder
verloren. Aber dann fährst du ja nach Oldenburg und gewinnst da 3-0. Also,
ja, da habe ich auch gedacht, ja gut.
Aber also, dann ist ja schon auch eine Frage nach der Erwartungshaltung, oder? Irgendwie.
Ja, aber also, das sind zwei verschiedene Sachen. Das eine ist die sportliche Erwartungshaltung, klar, du schießt dann 3 Tore. Aber das andere, denke ich mir, da reden wir ja auch so viel drüber, was uns ja irgendwie so wichtig ist irgendwie die Identifikation, der Spaß, das Geile an dem Verein, irgendwie Leute zu emotionalisieren. Und das Einzige, was dieses Jahr wirklich konstant ist, ist, dass wenn du weißt, dass es Heimspiel, kannst du dir die Uhr nachstellen, dass das Spiel scheiße wird. Dass du sagst, okay, komm, ja. Also mal ohne Freunde, ja, wir hätten gerne mehr Zuschauer im Stadion, aber wenn du sagst, du kannst ja keinen ruhigen Gewissens, kannst du doch niemandem sagen, hey, geh ins Stadion, kannst du nicht machen. Weißt du doch eh, dass es kacke wird. Und das hat mich daran so krass genervt. Denkst dir, boah, dieses 60-Spiel, also wenn, dann geht's jetzt los. Jetzt startet die Saison, jetzt geht's wieder bergauf. Dann spielst du gegen Meppen und denkst dir, jeder, der heute in dem Stadion war, hat sich auch gedacht, na gut, Drittliga-Fußball ist jetzt auch nicht das, was man sich anschauen muss. Na klar, gewinnst du das 3-1, aber mit einem Fuck-Spiel.
Ja, aber das sind ja noch nicht mal die schlimmsten Spiele. Also,
nee, nicht mal die schlimmsten Spiele, aber also, ich dachte, die minimale Hoffnung, dass dieses 60-Spiel endlich den Turn gibt, nicht nur punktetechnisch, sondern einfach, dass jetzt irgendwie mal wieder klappt, dass auch in einem Heimspiel irgendwie die Leute dazu animiert werden zu kommen. Und dann war ich erst schon total demotiviert, weil so wenig Leute da waren. Und dann die wenig Leute, die da waren, haben sich dann dieses Spiel angeschaut und sie gedacht, ja gut, das kann ich nächste Woche noch was anderes machen. Klar geht das 3-1 aus, aber wir haben ja vorher schon gut drüber geredet, dass dieses 3-1 halt auch ja, jetzt nicht unglücklich passiert ist. Und dann, okay, dann wurde noch den 2-1, wurde der Stecker gezogen, da ist nichts mehr passiert, es ebbt so vor sich hin und am Ende schießt halt so ein Konter 3-1, das eigentlich auch nicht reingehen darf. Also das Ding hätte halt auch 2-2 ausgehen können und dann wäre das Geschrei wieder riesengroß gewesen. Und das ist halt ich verstehe es nicht. Und das hat mich so krass genervt, dieses Mappenspiel. Geil. Alles, diese ganze Pseudo-Euphorie halt wieder komplett für die Tonne. Da sind das 3 Punkte und da ist es gut. Wir haben ja vorher gesagt, 4. Platz ist ja alles nicht schlecht. Aber um mal wieder gesund zu werden in diesem Verein, um mal wieder irgendwann mal mehr Zuschauer in diesem Stand zu haben, um Identifikation in der Stadt zu haben, um sich nicht zu wahnsinnig, wie wir gerade zu freuen, das muss man vor Augen führen, wie wir uns jetzt gerade irgendwie darüber freuen, dass wir 1500 Leute zum Spiel nach 60 bringen, ja, das ist für uns ja gerade, wow, der Hammer. Und eigentlich muss es ja sein, ja klar, also sorry, das ist nebenan, das war am Wochenende, das passt schon, Heimspiel, 300.000 Zuschauer.
Aber was ist jetzt die Schlussfolgerung daraus, dass wir quasi nur über die Spielweise Leute wieder Identifikation schaffen und Leute Entscheidungen bringen?
Oder? Also, ich meine, was du ja nicht bauen kannst, also was du nicht zaubern kannst, ist Erfolg. Ja, was du aber sicherlich, wenn du es vor allem siehst in so Spielen wie gegen 60 oder Osnabrück auswärts, dass die das ja im Kreuz haben, dass die das ja können, diese Mannschaft so zu spielen, kostet es mich halt so an, dass die das in keinem Heimspiel bisher so gezeigt haben. Weil man, wenn du mal einfach zurückdenkst, die letzten 15 Jahre in diesem Verein, das war doch schon immer so, dass sich in Ingolstadt einfach alles damit identifizieren konnte, wenn die Mannschaft so gespielt hat, wie sie gespielt hat. Warum waren Roger so beliebt? Warum waren Cohen so beliebt? Warum waren das Spieler, die halt in Ingolstadt so gut ankommen? Ja, weil die halt auch immerhin weggetreten haben. Und weil die gelaufen sind bis zum Ende. Und das wird ja vollkommen reichen. Du kannst ja immer noch sportlich scheiße in der Liga rumlaufen, wenn du zumindest bei den Heimspielen denkst, hey, boah, ey, der dritte halt jetzt mal halb hoch raus. Ja, passiert halt mal. Das passiert doch bei uns nicht. Ja, also wofür muss ich das 60-Spiel so feiern? Wann gibt es denn mal so einen Einsatz? Wann wird denn mal so Fußball gespielt? Und wenn du weißt, du kannst den Erfolg nicht erzwingen und bauen oder was auch immer, dann musst du dich ja zumindest auf das berufen, was du irgendwie kannst. Und dann nervt es mich, dass du siehst, gegen 60 kann diese Mannschaft das, die hat Bock drauf, die hat Bock mit dem die machen dann vor der Kurve dieses Foto, wo ich immer noch total irritiert bin von. Das zeigt doch halt einfach, wie viel Bock die eigentlich hätten. Und deswegen nervt es mich im Umkehrschluss, wenn du siehst, naja, das geht doch alles, warum geht das nie zu Hause? Warum geht da nichts? Und dann wird das nächste Spiel genauso laufen, dann hast du im nächsten Spiel wieder 3.500 Zuschauer. Dann spielen wir jetzt, ohne jetzt nach vorne schauen zu wollen, am 16.01. am Montagabend gegen Aue bei leichtem Nieselregen in 7 Grad vor 3.000 Zuschauern und gucken 0-0 an. Ja, so wird es halt wieder laufen. Und das nervt mich daran. Unabhängig von 3 Punkte gegen Meppen sind gut. So. Ihr seid wieder dran.
Ja, man kann ja nur noch ergänzen. Also, du hast dich jetzt so auf das Meppen gestürzt, was halt so ein bisschen irritierend ist, weil am Ende sollte immer ein Sieg erstmal gut sein. Aber, also, Gipfel der Trostlosigkeit ist halt ein 0-0 zu Hause gegen Zwickau, über das wir noch nicht gesprochen haben.
Ich möchte nicht über 0-0 gegen Zwickau zu Hause sprechen. Es
gibt vermutlich auch nicht so viel, was man darüber verlieren kann, aber. Und dann gibt's, das war eine relativ irritierende Möbelhof-Ticket-Aktion zum Beispiel, wo du wieder den einen oder anderen potenziellen Fan vielleicht im Stadion gehabt hättest. Und dann gab es nochmal im letzten Heimspiel auch einen Dienstagabend gegen Halle. Auch nochmal eine Ticketaktion für Dauerkarten, die irgendwie plus eins mitnehmen können. Naja, ob da jetzt bei diesem
Kick,
bei wahrscheinlich auch relativ kalten Verhältnissen so viele hängen geblieben sind, ist ja auch dahingestellt. Also es bekräftigt im Endeffekt nur das, was du gerade schon sehr, sehr lange sehr emotional ausgeführt hast. ja, über Heimspiele und über die Spielweise kriegst du die Leute. Und ich glaube aber, dass halt einfach in Ingolstadt, das ist ein Trend mit Sicherheit, der nicht nur in Ingolstadt ist, aber in Ingolstadt merkst du ihn halt, weil die Basis nicht allzu groß ist, dass Corona definitiv was geändert hat, dass du samstags erstmal was Besseres vorhast und im Zweifel halt nicht ins Fußball gehst und doppelt im Zweifel dann nicht, wenn die Erfahrung irgendwie zeigt, dass es eher ein gebrauchter Nachmittag dann wird.
Ja, also ich meine, wir müssen das ja nicht zu Tode ausführen, aber es ist halt genau, also wie gesagt, das ist natürlich, es ist halt auch kaum noch ein Spieler da von vor Corona. Ja, Schröck.
Verletzt.
Ja, das ist also blöd gesagt. Also, ich meine, wir haben es halt einfach bei unserem Verein das Problem, was wir halt haben. Mein Gott, die Tradition ist halt so, wie sie ist. Ja, also, du musst dich an irgendwas festhalten. Und wenn halt gar keine Spieler mehr da sind von der Zeit, als die Leute früher mal im Stadion waren, wenn sportlich kein Erfolg da ist, wenn das, was kommt, kacke ist, was halt, wenn ständig jeder ausgetauscht wird, wo soll die Identifikation herkommen? Und wenn dann über Emotionalisierung und dann sind solche Spiele gegen 60 halt einfach Bombe. Und ich bin mir, wenn solche Spiele halt geboten werden würden zu Hause, da würden viel mehr Leute sich mal wieder sagen, hey, komm, lass mal anschauen. Deswegen ist es hoch her. Da, wir müssen nichts vormachen. Wie du es vorher gesagt, spielerisch ist es jetzt nicht der Hammer. Wird es auch nicht werden. Es ist die dritte Liga. Es ist einfach so. Und dann muss zumindest das, was die dritte Liga mal irgendwie eigentlich kann, und das ist halt einfach mal Kampffußball zurückkehren. Und wenn es beides nicht ist, wird es schwierig. Also alles drei nicht ist. Nicht gut spielerisch, nicht gut Kampf und kein Erfolg. Das wäre eine ganz schlechte Kombination. Schön. In diesem Sinne, komm zurück ins Stadion. Es wird bestimmt besser.
Sollen wir mal den Bene wieder ein bisschen mit ins Boot holen und weg von Emotionalität und eher so ein bisschen...
Immer mehr nüchtern, irgendwas mit hängender 9 oder sowas.
Nee, aber also lass uns doch mal tatsächlich vielleicht den Bogen irgendwie Richtung die taktischen Entwicklungen machen, weil das ist ja schon was man in diesen Spielen dann, die wir jetzt so ein bisschen im Fokus haben seit unserer letzten Aufnahme, nochmal gesehen hat. Es gab ja dann doch nochmal eine große Umstellung, nämlich... nach dem Viktoria-Köln-Spiel hin zu dem Fair-Spiel dann auf eine 3er-5er-Kette. Was jetzt auch dann bis zur Winterpause beibehalten wurde. Und da würde mich schon mal interessieren, wie habt ihr diese Änderung gesehen? Also war die zielführend und auch hättet ihr es zugetraut? Weil ich hätte Rehm nie im Leben zugetraut, dass er von seiner 4er-Kette abweicht.
Also ich jetzt auch überhaupt nicht erwartet. Und auch in diesen drei Spielen wieder, wo dieses System angewendet wurde, gab es Höhen spielerischerseits. Und da, so blöd es klingt, also Fair, offensiv von den Aktionen, da haben einige Sachen gepasst. Und natürlich, dass das Gegentor, dieses 1:1, wo auch schon von mir sehr, sehr deutlich erwähnt wurde, das ist eine Verteidigungsaktion bei einer eigenen Ecke, was jetzt auch nicht... in der Situation aus dem Spiel heraus ist, sondern das ist einfach ein Standard, wie ich den so blöd verteidigen kann, also mit so einer Restverteidigung, das ist nochmal ein Thema für sich, spricht jetzt aber nicht quasi für das eigene System oder gegen das eigene System so. Also ich glaube schon, dass es in der Situation helfen konnte, eine gewisse nochmal defensive Stabilität reinzubringen. Aber ich denke mir schon auch, also gerade so die Spieler, die dann zum Teil auf Positionen eingesetzt wurden, meiner Meinung nach ist das auch kein hundertprozentiger Fit. Also insbesondere dann, also Franke, der hat auch einige Spiele gemacht, die jetzt sicher nicht die besten waren. Und gerade, wo zum Teil Tore gefallen sind, also die über die Seite kamen, ging es über die Seite von Franke. Aber dann wird jetzt Lukiki als Schienenspieler auf der linken Schiene eingesetzt, wo ich sage, also finde ich eher schwierig. Also sehe ich eher nicht so. Und darum bin ich mal sehr, sehr gespannt, jetzt nachdem die Vorbereitung zu Ende ist, nachdem es wieder in die Rückrunde geht, ob dann wirklich diese Dreierkette beibehalten wird oder ob es dann vielleicht auch so eine Reaktion war nach dem Viktoria-Köln-Spiel. Wir müssen jetzt was ändern, weil also vielleicht braucht die Mannschaft nochmal mehr Stabilität. Und das ist so, sind so ein bisschen die Fragen, die ich mir stelle, weil was man dann ja auch noch merkt, also jetzt nochmal dann bei den letzten beiden Spielen, ja, du hast die beiden 1-0 gewonnen, also jeweils defensiv für die Stabilität, ja, aber offensiv, also gerade zum Beispiel das Tor gegen Duisburg von Brackelmann, ja, das war, also das war ja so ein Ding hier nach Einwurf, nachdem dann irgendwie der Gegner nicht klären konnte, fällt dir der Ball vor die Füße. So ein Tor wirst du nicht in jedem Spiel erzielen. Und da frage ich mich dann schon, wo ist die offensive Idee nach vorne und wie will ich denn zu Toren kommen?
Ja, tatsächlich würde ich zwei Sachen ganz gerne anschließen. Das eine ist, genau wie du gerade sagst, also was ist eigentlich der Grund jetzt genau für die Umstellung? Also war es irgendwie dieses Viktoria-Köln-Spiel oder ist es eine Personallage oder ist es ein, ich versuche halt damit mit den Schienenspielern irgendwie doch andere Offensivwind zu erzeugen, weil eigentlich habe ich ja auf dem Papier eine der besten Verteidigungen der Liga. Heißt, ist die defensive Stabilität das irgendwie die Idee dahinter? Oder habe ich gehofft, dadurch offensiv irgendwas Neues zu erstellen? Weil ich sehe es halt im Ergebnis genauso wie Winner. Also offensiv hat es uns einfach irgendwie noch mehr gehemmt gefühlt. Defensiv finde ich es immer noch merkwürdig, weil wir irgendwie schon, also wir haben ja in dieser Zweierpaarung Innenverteidiger schon irgendwie immer ein wunderbares Karussell. Wir haben Brackelmann und danach würfeln wir halt, wer mitspielt. Und deswegen fand ich jetzt irgendwie so die Idee, ja, lass uns halt jetzt auch fünf, okay, für mich ist es immer eine Fünferkette, ja, es ist eine Fünferkette rumspielen. Irgendwie erstmal befremdlich gewesen, aber jetzt so, naja, ist das jetzt, also, fehlt uns jetzt irgendwo ein Spieler und dann war ich jetzt recht irritiert, dass sich das durchgezogen hat. Deswegen heißt ich, auch da, sie kommen zurück, ich verstehe es irgendwie nicht. Also ich verstehe erst den Grund gar nicht so richtig. Am Ende des Tages muss man natürlich sagen, naja, auf dem Papier, was das Ergebnis angeht, hat es ja mal wieder funktioniert, irgendwie, irgendwo. Nur genau wie sie schon wieder sagt, naja, du hast halt da 2-1-0 drin, die beide jetzt auch, naja, passiert sind. Hätten auch, ja, reden wir über Matchglück, ohne das entsprechende Matchstück halt einfach 0-0 ausgehen können. Dann fragst du dich auch wieder, was genau passiert. Deswegen bin ich mir da eigentlich so sicher. Nicht so ganz Fisch, nicht so ganz Fleisch. Aber deswegen bin ich interessiert darauf, was du hinaus willst, weil das war ja irgendwie jetzt auch deine Fragestellung.
Ich weiß selber nicht, auf was ich genau raus will. Aber also meine Vermutung ist schon ein Stück weit, dass das nicht nur der defensiven Anfälligkeit unbedingt geschuldet ist, sondern auch ein Stück weit dem Spielaufbau. Also das ist mir gegen Viktoria Köln auch massiv aufgefallen, dass einfach x Brackelmann-Bälle irgendwie Fehlpässe dann in der Spieleröffnung waren, was glaube ich so ein Stück weit dann irgendwie der Grund war, warum jetzt Zapal irgendwie in dieser Dreierkette dann oft auftaucht, mehr für die Spieleröffnung. Aber also die Kritik muss sich glaube ich Rehm auch gefallen lassen, also es hat jetzt, wie wir schon gesagt haben, relativ gut funktioniert, die eine Niederlage kannst du nicht unbedingt erwimpern oder dem System zuschreiben, weil es zwei Gegentore im Endeffekt waren, in denen das System nicht so relevant ist. Aber ja, also wenn man das richtig hört, dann hat er irgendwie das zum ersten Mal im Abschlusstraining vor dem Feldspiel irgendwie ausprobiert. Und das finde ich schon mutig, wenn man irgendwie halt im Sommer Kostli verpflichtet, der, finde ich, der ideale Schienenspieler rechts ist.
Ja.
Dass man dieses System so gar nicht irgendwie in Erwägung zieht und das dann so kurzfristig irgendwie
reinwirst. Ja, weil du keinen Links hast. Ja, also Franke...
Gut, aber Franke hat dann jetzt auch zum Teil auch irgendwie offensiver und so gespielt.
Also Franke macht jetzt einfach den Gabus. Also ich glaube, irgendwer
also irgendwas
jetzt macht der Gabus, halt, der macht jetzt alles links.
Irgendwas macht halt keinen Sinn bei der Kosti-Verpflichtung dann auch zum Teil. Also,
du meinst, du verstehst das nicht?
Ich verstehe es nicht.
Ja, es ist wunderbar. Im Grunde, was ich ganz interessant finde, ist, man hat ja irgendwie vorher schon öfter mal gesehen, dass im Spielaufbau irgendwie Saarbrück ziemlich tief war und irgendwie Libero gespielt hat. Also irgendwie haben wir davor ja öfter schon mal im Spielaufbau mit Dreierkette gespielt. Das war ja vorher schon so. Nur halt nicht als Grundausrichtung.
Das Thema ist ja, das kann auf jeden Fall eine Gedankenüberlegung sein, aber im Spiel gegen Wer hat er eben Sapai noch nicht quasi in der Dreierkette hinten drin gespielt. So. Sondern das kam dann wiederum erst gegen Halle und dann in Duisburg. Also insofern finde ich schon interessant. Und dann, Franke hat ja am Anfang quasi das auf links dem Schienenspieler gegeben gegen Ferl, aber dann eben gegen Halle und Duisburg nicht mehr. Klar hat es sicher auch mit, oder vermute ich von außen, mit Leistung zu tun, weil nämlich, also wie erwähnt, sind ab und an Gegentore schon über die Seite eingeleitet worden, wo dann die Abwehr schon sehr, sehr blank stand, auch ein, zweimal. Also ich erinnere mich noch, gegen Meppen war das, glaube ich, und auch gegen das zweite gegen Viktoria Köln, wo ich mir dachte, hier, also quasi im 16er schon drin, kannst du nochmal querlegen oder flanken. Also mit, ohne dass irgendwie auf 3 Meter keiner dran ist mit Zugriff. Aber wie schon erwähnt, also auf rechts hast du einen sehr, sehr guten Schienenspieler und das passt sehr, sehr gut rein. Also gerade Kostli hat auch in einigen Spielen durch seine Offensivaktion immer wieder Akzente gesetzt. Also auch gegen Werl natürlich in diese 3er-5er-Kette, aber gegen 60, aber dann auch das 3-0 in Oldenburg. Also das passt, Haken dran, aber auf links, wie man damit umgehen soll, frage ich mich zum Beispiel. Dann ist noch für mich so ein Thema, ist das wirklich so die ideale Rolle von Kopacz? Also das ist dann auch noch so ein Fragezeichen für mich. Mhm. Dann, wie willst du vielleicht dann wiederum, also der ja in einigen Spielen dann sehr, sehr gute Aspekte gezeigt hat, aber dann auch wieder quasi erst wieder von der Bank kam oder kommt, also Bech vielleicht da integrieren in so ein System. Also das sind alles so Fragestellungen, wo ich mir noch nicht schlüssig bin.
Ja, also ich glaube festhalten, dass es mutig ist. Also auf jeden Fall, weil ich mir vorhin gesagt habe, naja, also das ist ja der Klassiker irgendwie, du stellst von 4er auf 3er oder 5er Kette, was auch immer um und hast dann eigentlich immer die Gefahr, dass es Abstimmungsprobleme erstmal gibt. Und wenn du halt siehst, naja gut, wir haben eigentlich standen wir immer defensiv gut, nur diese individuellen Fehler haben uns halt immer irgendwelche merkwürdigen Gegentore verbracht, dann denke ich mal, naja, okay, also eigentlich liegt es ja wohl nicht an der generellen defensiven Stabilität, sondern eher an individuellen Aussetzern. Heißt, das ist mal mindestens eine sehr mutige Entscheidung. Und jetzt auf links weiß ich ehrlich gesagt, ist Franke, hatte eine OP, oder? Ist verletzt aktuell. Also
ist zumindest aktuell nicht, noch kann raus. Ich weiß nicht, wann er zurückkommt. Ja. Also ob das reicht dann jetzt, bis es wieder losgeht.
Heißt, dann wird es halt erst recht interessant. Irgendwie, was machen wir jetzt? Machen wir jetzt auf links? Naja, aber grundsätzlich eine spannendere Idee. Die Frage ist jetzt eher, also bevor man antreten wollte. Also defensiv haben wir gerade auf dem Papier extrem stabil. Probleme ist immer noch umgestellt von 3 auf 5er Kette. Was auf Personal angeht, haben wir irgendwie großteils irgendwie in der Defensive mehr oder weniger 3 gesetzt gehabt, oder? Also Kostli hat eigentlich immer Rechtsverteidiger gespielt, Franke hat bis am Ende jetzt also dann hat immer Linksverteidiger gespielt.
Ja gut, hat jetzt die letzten Spiele dann schon ein bisschen unter dieser Systemumstellung
gelitten. Ja genau, also gesagt, bis zum Ende jetzt, bevor wir es umgestellt haben, immer den Linksverteidiger, also bevor es der Außenverteidiger war, hat er Linksverteidiger gespielt. Und Brakelmann war irgendwo so die Konstante einfach in der Innenverteidigung.
Ja, also, Muslio hat also dann auch, also quasi in der zweiten Hälfte hat Muslio eigentlich, wenn er
fit war, ja.
Genau, immer gespielt. Also du hattest ja schon also die Konstante, also bis zu der Umstellung, sage ich mal, hier auf die 3er-5er-Kette, hattest du eigentlich die 4 Spieler in der Verteidigung, waren eigentlich immer die gleichen, wenn die einsatzfähig waren. So.
Und jetzt ist so die Frage, und das zeigt ja irgendwie auch der Identität. Interessant wird es dann jetzt irgendwie nach vorne. Also das ist ja irgendwie wirklich ein doch schon wildes Karussell irgendwie gewesen, gefühlt. Also irgendwie war ein Testrot-Spiel immer, aber alles andere ist gefühlt wirklich Bäumchen wechselig gewesen. Und das ist so ein bisschen die Frage, die ich jetzt stelle. Also was ist denn eure Offensiv-Trio, Duo, was auch immer? Ihr sagt, okay, das ist eigentlich das, was ich am liebsten sehen würde. Weil das gibt es ja irgendwie aktuell nicht. Testrot hat irgendwie eigentlich immer gespielt, aber dann hat man Phasen, in denen Buja spielt, in denen man sich auch dachte, hä, warum spielt er? Und vorher denkt man, warum spielt er nicht? Warum spielt Patrick Schmidt oder nicht? Und warum spielt ein Bech dann irgendwie nicht? Und also dieses, das gibt für mich auch irgendwie so Rätsel auf immer noch. Also wie wird warum was vorne aufgestellt? Weil es halt oft auch mit den Leistungen und dem Output nicht übereinstimmt.
Es ist halt, also wie du schon sagst, das Testrot vorne gesetzt, auch mit Königstransfer und so weiter. Und dann ist aber so, kommen immer mal wieder Spiele von Anfang an, die spielen, und dann auch wieder nicht. Also Beck, haben wir er gesagt, da hatte ja einen brutalen Lauf, dann irgendwie Patti Schmidt, der dann gegen 60 reinkam und das Tor erzielt hat, das 2-0, dann wieder von Anfang an dran kam, dann Dumbuya, der dann in Ferl sein Tor erzielt hat und dann gegen Halle auch wiederum und auch gegen Duisburg von Anfang an gespielt hat. Also man hat schon einfach das Gefühl, dass dann ja auch der Trainer einfach noch nicht die Formation gefunden hat, wo er sagt, hier, also auf die baue ich dann. Das sind auch so Fragen, wo ich ja sage, hey, wie willst du einen Kupacz zum Beispiel einsetzen? Also eher jetzt irgendwie so hinter den Spitzen oder von der Seite kommen. Das ist ja auch dann gerade so die Frage, die so mit am System hängt, der jetzt auch sehr, sehr viel gespielt hat, muss man sagen. So, und wen willst du dann neben Testrot bringen? Also mir würde zum Beispiel ein Beck schon in einigen Aspekten sehr, sehr gefallen. Der ist auch noch relativ jung, der hat einiges Potenzial. Da ist natürlich auch klar, dass da gewisse Hänge drin sind. Aber dann ist natürlich so wieder so auch die Frage, hey, wie planst du dann oder was hast du denn zum Beispiel mit Patrick Schmidt vor? So.
Patrick Schmidt ist ja jetzt auch, glaube ich, verletzt schon oder hat sich dann gegen Ende der Hinrunde noch verletzt. Weiß man auch nicht, wie lange der noch braucht, zurückzukommen.
Es sind noch drei sind verletzt, oder? Franke, Schmidt, zwei wurden operiert.
Schröck natürlich noch, ja.
Schröck kommt, ja, okay.
Und ich meine, wichtig ist natürlich dann auch die Personalie Dittgen. Welche Rolle soll der in diesem System dann irgendwie spielen? Ich meine, die Frage, die sich natürlich viele unter den Fans irgendwie stellen, ist natürlich, warum erzielt Beck eigentlich die meisten Saisontore und spielt unterproportional viel dafür? Also die, glaube ich, kann keiner von uns wirklich beantworten. Ich glaube, wir würden auch alle irgendwie die Petition unterschreiben, dass er öfter spielt. Andererseits muss man schon auch sagen, dass er den einen oder anderen Startelf-Einsatz hatte, wo er komplett blass geblieben ist dann wieder. Also ist schon auch ein guter Joker. Ist auch natürlich noch jung und ich habe schon das Gefühl, so ein bisschen bei Rehms Aussagen wieder rauszuhören, dass er ihn ja nicht komplett verbrennen will. Aber ja, ich weiß auch nicht, vielleicht spielt es auch ein Stück weit damit zusammen, dass er nicht so in das System dann reinpasst. Das ist halt die Frage, ja, wäre es dann nicht irgendwie sinnvoll, wenn das System sich so oft wechselt und du einen Spieler hast, der irgendwie gut performt in dieser Liga, das auch ein Stück weit auf ihn zuzuschneiden? Weiß ich nicht. Also, aber ich habe das Gefühl, dass so richtig die Rolle vom Beck gerade in diesem Fünferkettensystem schwer zu finden ist.
Ja, ich finde generell Offensivrollenfindung schwierig. Deswegen ist es auch, wo ich ja drauf raus will. Also, ja, Beck, klar. Ich bin tatsächlich der Meinung, dass er gar nicht so gut spielt, wie das Aus- oder Outcome ist. Dass er halt extrem effizient vorne war und das natürlich alles gut gemacht hat, also super. Wenn ich den Rest sehe, dann spielt er, okay, kann ihm mehr Zeit geben. Wenn ich sage, wie er sonst so, also wie viel er halt für das Spiel offensiv tut, und mir sagen, naja, ist er jetzt auch nicht die Erleuchtung. Aber er hat halt, mein Gott, die Scorerpunkte lügen dann irgendwo nicht, also hat die Dinger gemacht. Heißt, ich würde ihm durchaus irgendwie ein bisschen mehr Zeit geben. Was mich tatsächlich irgendwie so irritiert, ist dieses immer, wenn ich das Gefühl habe, hey, lass doch mal Tabuja spielen, ich spiele Schmidt. Und dann habe ich gesagt, okay, so, also bei aller Sympathie, und ich gönne keine mehr, dass irgendwie der Knotenplatz, das bei Tabuja, muss ich halt sagen, in den letzten Spielen gedacht, also, ja, komm, man kann den Schmidt auch mal wieder spielen lassen, so ungefähr. Also dieses, ich verstehe irgendwie immer offensiv, immer, wenn ich das Gefühl habe, okay, jetzt spielt wieder der eine, spielt der andere und andersrum. Und Beck ist genauso, wenn ich das Gefühl habe, naja, okay, eigentlich, wer sollte denn statt Beck spielen, spielt Beck nicht. Und dann am Anfang, klar, Hawkins hat irgendwie nie konstant gespielt, aber finde ich auch extrem wenig Spielzeit dafür, dass er ja wirklich viel Genie aufgeblitzt hat, wenn er mal irgendwie gut war. Und das fehlt mir auch irgendwie, dass da mehr Zeit geben. Und auf der anderen Seite muss ich halt einfach sagen, dafür kriegt dann Testrot mir irgendwie so viel Einsatzzeit. Also dafür, dass die anderen irgendwie dann oft nicht die Zeit kriegen. Oh, ist Testrot irgendwie.
Ja, aber andererseits musst du dann schon sagen, wenn du.
Der hat 700.000 Euro gekostet, der muss spielen.
Ja, auf das auf jeden Fall. Nein, aber wenn du dann deine Offensivformation komplett immer durchwechselst.
Also dann machen wir ja. Es ist ja nur Testrot, den man spielt.
Ja, aber du meintest ja, und dann stellst du dir schon die Frage, also willst du dann immer wechseln und einfach, oder auf welche beiden Spiele willst du dann zum Beispiel vorne setzen oder auf welche drei? Oder das ist ja dann schon die entscheidende Frage. Und in dem aktuellen System ist es schon nicht da, also sei es die Viererkette oder sei es dann eben die Dreier-Fünferkette und vor allem in der Liga auch nicht schlecht. Also ja, gibt es für mich sehr, sehr viel Sinn, dass du vorne eine Konstante
zumindest hast. Ja, aber welche, mal für die Frage, die vielleicht mal eine andere. In welcher Rolle sieht ihr Testrot eigentlich gerade funktionierend? Also ich frage so ein bisschen, weil ich immer das Gefühl habe, dass wenn ich sage, oh ja, das war gut, ist es für mich eher mal ein cooler Pass oder so. Aber dass der vorm Tor irgendwie so anständiger Stürmer wäre, und sagen, also das ist echt schwach gerade. Also so als, hey, das ist meine Sturmkonstante, finde ich das einfach viel zu schwach. Wenn ich jetzt sage, okay, der hat irgendwie ab und zu mal ein ganz gutes Auge und setzt mal einen ganz guten Pass, dann sage ich, okay, dann lassen halt irgendwie als hängende Spitze spielen. Aber so, also dass das meine Sturmkonstante ist, muss ich sagen, das erfüllt er für mich 0,0. Dafür ist er einfach vom Tor viel zu schwach aktuell.
Ja, aber da kannst du dann wieder hingehen und sagen, hey, also was ist jetzt so schwach? Also bekommt er dann überhaupt die Bälle, die er eben haben müsste?
Ja, er stoppt nur keinen.
Okay.
Ja. Also muss man sagen, dieses Ballverarbeiten von Testrot finde ich auch extrem schwach.
Du hast halt, also Testrot ist ja schon einfach so ein typischer Mittelstürmer, wie man sich ihn auch für eine dritte Liga, vielleicht auch eine zweite Liga vorstellt. So. Und das, also ein ähnlicher Spielertyp in Aspekten wie zum Beispiel Kutschke. So.
Ja, der war auch nicht gut.
Ja, und da haben wir, darauf wollte ich hinaus, wir haben ja dann immer so ein bisschen eine andere Auffassung davon, also wie man dann, oder was denn da ein Spieler leisten muss. Das Problem ist, klar, ich sehe auch manche Punkte, aber dann ist schon also die Frage, welchen Spielertipp willst du denn für die dritte Liga haben, den du dir leisten kannst und der diese Sachen alle erfüllen kann?
Ein Stürmer, der ein Tor macht. Also wenn ich mir einen Spieler leiste, von dem ich sage, hey, der kann nichts anderes als das Tor zu machen und halt ein bisschen Bandspieler spielen, keine Ahnung, dann müsste der halt kaltschnäuziger sein. Sonst kann ich mir das nicht erlauben. Ich finde es einfach immer noch, dass ich es mir nicht leisten kann.
Ja, willst du dann ohne Stürmer spielen oder was? Also ich verstehe gerade auch deinen...
Wir haben doch hier 15 Stürmer gefühlt. Also wenn ich mir den Kader anschaue, haben wir auch viele Stürmer.
Also wir haben ja gerade gesagt, es drängt sich ja auch keiner zu 100% auf von den anderen, dass die der Anker vorne im Sturm sind, um den man so umbaut.
Nein, wir reden ja gerade einfach drüber, dass der Einzige, der immer spielt, Testrot ist und alle anderen wird sich nicht gefunden. Aber Testrot überzeugt halt auch nicht mit Leistung. Meine einzige Frage war halt die, warum spielt eigentlich Testrot immer und der Rest findet sich nicht.
Ja gut, das aber ist die Frage lässt sich ja leicht beantworten, nämlich weil er der absolute Königstransfer war plus jetzt der Ersatzkapitän ist. Deswegen spielt er immer, aber um die Frage zu beantworten, nee, natürlich ist er eine absolute Enttäuschung und du hättest ihn... Oder du würdest von ihm erwarten, dass er der Knipser ist. Und das hat er in der Hinrunde zweimal gezeigt. Nämlich einmal, als er dann nach dieser Ecke in Dresden da steht, wo ein Knipser stehen muss. Und in Oldenburg, als er quasi irgendwie nach dem ersten Schuss handlungsschnell reagiert und das Tor macht. So. Und ansonsten waren da schon auch die ein oder andere gute Aktion irgendwie dabei. Diese Halbfeldflanke auf Schmidt in Dortmund zum Beispiel. Auch der Pass in Oldenburg.
Das ist genau, ich meine, genau, die Pässe überraschen nicht mehr als sein Abschluss.
Genau, aber das, was ich von ihm erwartet hätte und was mit Sicherheit auch die Intention hinter dem Transfer ist, nämlich endlich diesen Knipser zu haben, der zweistellig trifft in dieser Saison, den der FC Ingolstadt seit Jahren eben nicht hat, das ist er nicht. Das ist eine Enttäuschung. Punkt.
Ja. Also da gehe ich ja komplett mit, aber meine Frage ist ja dann schon, von den anderen, die drängen sich ja auch nicht auf. Und also vom Spielerprofil und vom Spielertypus ergibt schon Sinn, dass du so eine Art Mittelstürmer in deinem System hast. Aber wenn wir zum Beispiel jetzt Richtung Kaltschnäuzigkeit und alles gehen, Dumbuya, der hat ja auch wieder ab und an zum Beispiel in dem Spiel gegen Ferl und das zweite Tor, das muss zählen, das war kein Abseits. So, da hat er Aktionen. Oder dann, aber dann auch, also zum Beispiel diese Riesenchance gegen Halle, die muss drin sein. Also, weil du ja gerade von Kaltschnäuzigkeit sprichst.
Das sage ich ja vollkommen. Ich sage, also,
deswegen
keiner trifft. Also, das ist aber, also, dass wir ein Sturmproblem mal wieder haben.
Ja, aber du hast ja gesagt, also, wir haben so viele, ja, absolut, genau. Also, ja. 100%. Aber wir, also, du hast ja gesagt, wir haben so viele Spiele und dann wäre halt meine Frage, ja, wen willst du stattdessen im Sturm spielen lassen? Weil nämlich es drängen sich keine auf. Das ist ja das Problem.
Naja, Beck drängt sich auf. Ja? Das ist mal blöd gesagt. Beck, also, wenn sich einer aufdrängt, ist es Beck. Gut, wenn sich wirklich einer offensiv gedrängt hat, um einfach zumindest mehr Chancen zu bekommen, ist es Hawkins. Das ist natürlich kein Stürmer, aber das ist ein Flügel, der irgendwie mehr bringt, als das Rot irgendwie in seinem Leben bringt. Ich weiß es nicht. Aber was ich auch raus will, wenn du das mal anschaust, wir haben jetzt unsere Top 4 Torschützen, sind Beck auf Platz 1, der nicht spielt, dann Schmidt und das Rot mit 4 und das Rot hat davon 2 Elfmeter gemacht und auf Platz 4 kommt dann schon Röhl mit 2 Toren. Der 4 Spiele gespielt hat.
Bin ich ja komplett bei dir, deswegen sage ich ja, also mir fehlt so ein bisschen die Vorstellung, oder zumindest hat sich noch nicht rauskristallisiert, wie man offensiv zu Toren oder zu Schaden
kommt. Genau, jetzt kommen wir umgedreht, weil du vorher gesagt hast, liegt es vielleicht daran, dass Testrot einfach die Bälle nicht bekommt. Heißt jetzt dann, schließt man ja wieder an, hilft uns dann irgendwie eine Fünferkette, um Testrot zu funktionieren zu bringen? Also ist das denn irgendwie die Idee? Und wenn nein, welche Idee haben wir, um Testrot zu funktionieren zu bekommen? Und wenn wir sagen, wir haben keine, ist dann die Frage, warum spielt es rot? Also ja, weil er 700.000 Euro gekostet hat. Weil ich mir nicht eingestehen, weil ich mir natürlich als Verein auch nicht eingestehen kann, dass ich gerade 700.000 Euro für den Spieler gezahlt habe. Und wenn ich ihn nicht mehr spielen lasse, muss ich ja sagen, hat nicht geklappt. Das ist natürlich auch klar, irgendwo.
Ich glaube, klar, also da gibt es auf jeden Fall noch Aspekte, die gegebenenfalls eine Rolle spielen können, mehr oder weniger. Da müsste man aber sehr tief quasi in den internen Abläufen drin sein. Aber was mein Punkt ist, und dass die Erwartungen nicht erfüllen wollen, Haken dran. Und dass da einiges noch nicht passt, auch Haken dran. Aber dass das dann schon spielertypisch ist, den man sich insbesondere in so einem System und in der dritten Liga sehr, sehr gut vorstellen kann, als zentrale Spitze vorn drin, mit einer gewissen Wucht, mit einer gewissen Körperlichkeit, das ergibt schon Sinn. Weil zum Beispiel alleine jetzt einen Back vorne drin zu haben, das stelle ich mir auch schwer. Das
ist doch vollkommen klar, aber sind Dombuja und Schmidt ein anderer Spielertypus in dem Fall? Das sind auch beide Wuchtigkeit und sollen Ball festen.
Aber Dombuja, also sehe ich schon noch ein bisschen einen anderen Spielertypus als zum Beispiel also Testosteron, also auch in den gewissen Abläufen. Und daher gibt es für mich schon Sinn, also dann auch also quasi den da drin zu haben. Aber natürlich, der hat auch sehr viel
Schein. Aber ihre Doppelspitze Dombuja, Schmidt, also jetzt unabhängig davon, dass Dombuja halt einfach die Tore nicht macht. Dombuja, Schmidt jetzt irgendwie anders als... Also wo fehlt da Testrot in der Doppelspitze? Nicht, dass die beiden laufen, aber das ist aber auch... Also ist der
was dann, glaube ich, schon noch so ein Aspekt ist, und da ist aber, habe ich halt das Spiel nur gegen 60 im Stadion gesehen, dass es schon in gewisser Weise Testrot aus so ein bisschen eine gewisse Anführerrolle übernimmt, eine gewisse Emotionalität mit ins Spiel bringt und so eine Mannschaft dann auch in der einen oder anderen Situation mitreißen kann.
Aber da muss ich auch reingrätschen, also weil auch dahingehend bin ich enttäuscht von ihm. Also, weil er, und du siehst es auch, dass Rehm auch da häufig enttäuscht worden ist, wenn du irgendwie mal beobachtest, wann er zum Teil ausgewechselt wird, auch seine Reaktion dann ist zum Teil sehr drastisch, also dass er dann da auch überhaupt nicht damit zufrieden ist, aber die Auswechslung ist einfach nur völlig berechtigt, dass er ihn nach einer Stunde bei Stand von 0-0 oder so runternimmt, wo du eigentlich nicht deinen Sturmführer runternimmst. Ja, also ich finde aber auch das, also, und es kommt ja immer wieder so unterschwellig der Vergleich mit Kutschke gegen Testrot. Also Kutschke hat mit Sicherheit mehr Bälle festgemacht, weil er einfach von der Körpergröße besser ist.
Weil er sie besser verarbeiten kann.
Elfer haben sie ungefähr beide gleich. Gut, hat jetzt Testrot noch keinen verschossen. Kutschke hat durchaus
hat keinen Elfer mehr Meter.
So. Aber und führungsmäßig bin ich eher bei Kutschke. Also ich tue mich da wirklich sehr, sehr schwer mit dem Transfer. Und um noch ein paar andere Namen irgendwie reinzuwerfen, ist halt auch die Frage, Soleimani zum Beispiel. Wurde letztes Jahr im Winter verpflichtet, da war ein Rehm schon da. Also,
und es wurde
auch wurde für die
Liga geplant.
Ja. Genau, als ein Spieler, der durchaus Zweitliga-Erfahrung hat, mindestens aber auch in der dritten Liga schon getroffen hat. Es ist wieder Granteln auf allerbestem Niveau, aber warum ist es immer der FC Ingolstadt, der diese Spieler holt, sie dann irgendwie drei Spiele ausprobiert und dann wieder fallen lässt? Und es einfach nicht funktioniert. Also unabhängig daran, ob Soleimani
jetzt... Bei Soleimani ist nicht. Es natürlich krass.
Also das ist so auffällig, dass es immer bei uns passiert.
Ja, vor allem, wenn wir sagen müssen, also ohne jetzt das Thema jetzt komplett in die Länge zu treten, aber weil wir jetzt sagen, hey, wir finden unsere Stürmer nicht und so, dass dann so ein Spieler, der vor kurzem erst gekommen ist, mit Aussicht noch Zweitliga-Klassenerhalt zu schaffen, halt einfach nicht mehr existiert. Also es ist wirklich, also, die gibt es ja gar nicht mehr für uns irgendwie gefühlt. Ich glaube, der mit die wenigsten Spielminuten irgendwo stehen. 187 in der Liga. Ja, ich glaube.
Also, da bin ich ja gerade mit Transfers und so weiter. Ich wusste nicht, dass ich das Fass aufmachen wollte.
Ich mache halt noch ganz viele Fässer aufmachen.
Achso, ja, dann kommt ja noch einiges. Also, da bin ich ja komplett bei euch. Nur in dem System, mit der Auswahl, ist auch so für mich so ein bisschen schwierig. Drängen sich auch nicht die Alternativen auf. Und da sind wir wieder bei einem Kernproblem. Wie willst du offensiv dann das gestalten und wie willst du zu Chancen und Toren kommen? Und deswegen tun wir uns ja vielleicht auch so schwer.
Ja. Das ist vielleicht ein Ditgen jetzt irgendwie die Hoffnung. Also immer wenn du jetzt noch irgendwie Ditgen back hättest, die plötzlich irgendwie auf den Flügeln alles wegspielen.
Ja, aber das ist mir auch irgendwie ein Stück weit zu einfach. Also irgendwie wird das ja in dieser Kommunikation auch ständig irgendwie vorgeschoben mit, ja, offensiv Probleme, aber uns ist ja auch Ditgen ausgefallen. Also das macht es ja auch viel zu einfach. Also der muss auch erstmal beweisen, dass er uns weiterhilft, weil das kann auch der nächste Soleimani werden, so leid es mir tut.
Natürlich, also deswegen, dass ich vorher auch so witzig gesagt habe, also wir haben halt verdammt viele Offensivspieler im Kader eigentlich. Wir haben auch sehr viele geholt.
Ja, und auch alle, die auf dem Papier definitiv dritte Liga Spitzenniveau haben können.
Und jetzt kommen wir nämlich zum nächsten Thema. Mal generell Zugänge. Jetzt wollen wir uns irgendwie natürlich, also vor allem ich, mich einfach sehr auf Destrot eingeschossen. Ja, ja, ich bin böse, ich weiß. Aber zu Recht natürlich sehr auf Destrot eingeschossen. ich sage auch mal, jetzt die Frage, na, wir hatten halt ziemlich viel Neuzugänge. Und ohne jetzt bei jedem irgendwie die komplette Biografie aufzumachen, welche haben euch denn jetzt überzeugt? Jetzt erstmal eine erste Runde. Welche Neuzugänge haben euch überzeugt?
Ja gut, dann nehme ich mal die obvious choice irgendwie von der weg. Brackelmann wahrscheinlich, der am meisten positiv überrascht hat, weil er mit Sicherheit, weil er aus der Regionalliga gekommen ist, die Einsatzzeiten, die er bekommen hat, die Leistungen, die er geliefert hat. Ich gehe nicht mit jeder Note 2 oder 1,5 irgendwie vom Kicker mit, die er bekommen hat. Ich habe vorher schon gesagt, beim Viktoria Köln-Spiel fand ich ihn unterirdisch, was die Spieleröffnung angeht. Aber er ist trotzdem definitiv ein Gewinn und ein Top-Transfer.
Ja, Brackmann ist, glaube ich, wirklich die obvious choice. Also allein, wenn du anschaust, ich musste schmunzeln, weil ich auch gesagt habe, hat bei Kicker die beste Bewertung des ganzen Kaders. Muss ich auch sagen, ja, also klar ist er ein Innenverteidiger, jetzt lasse ich nicht so viele Pässe nach vorne spielen. Es gibt schon einen Grund, warum Sapa in die Verteidigung rückt, um die Spieleröffnung zu machen. Gibt es einfach. Aber wirklich, also ich kann mich noch erinnern, dass er irgendwie auch Beiersdorfer am Anfang noch gesagt hat, ja, wir wissen schon, also wir müssen erstmal gucken, ob der überhaupt das Niveau erreicht, sondern ist ein junger Typ aus der Regionalliga und so. Also da kamen irgendwie so viele Abers mit bei dem Transfer. Und allein dafür muss man sagen, also hat er sich mit Abstand am konstantesten in die Mannschaft gearbeitet. Also mit Abstand von den Neuzugängen.
Also Dackelmann zu 100%, was man, oder den man aber auf jeden Fall auch nennen muss, ist Kostli. Also dann, wenn ihr schon von Dackelmann spricht, auch ja. Ist der Kostli komplett festgespielt. Offensiv immer wieder Aktionen gehabt, an entscheidenden Aktionen beteiligt, beziehungsweise Tore vorbereitet, beziehungsweise auch geschossen, insbesondere Stichwort 60. Was natürlich immer noch der Fall ist, quasi auch dann die ein oder andere defensive Geschichte noch, also wo ich sage, da gibt es auf jeden Fall noch Verbesserungspotenzial, aber wenn man davon spricht, hey, was waren denn eigentlich Erwartungen oder was erwartest du auch von dem Rechtsverteidiger, zum Beispiel, weil du sagst, mit der und der Erfahrung oder mit dem und dem Lebenslauf, dann muss ich sagen, die Erwartungen schon auf jeden Fall erfüllt oder übertroffen.
Okay, also sehe ich das jetzt ein bisschen anders?
Aber also, Stichwort natürlich, wie erwähnt, ja. Defensiv, da sind einige Punkte,
die es da noch gibt. Das ist ein bisschen anders. Also klar, zum einen ist er irgendwie mehr oder weniger konkurrenzlos, ja auch Rechtsverteidiger. Ist noch Rausch, Neuberger. Also Rausch, es war jetzt auch nicht so schwierig, sicher als der Transfer irgendwie da in die erste Elf zu spielen, weil die Konkurrenz nicht so stark ist. Und dann würde ich auch sagen, ja, ich gebe dir sofern recht, genau wie du sagst, offensiv ja. Auch am Anfang nicht, aber später ja. Also am Anfang habe ich noch gedacht, also dass das ein Schienenspieler sein muss, mir einer erzählen. Dafür waren wir irgendwie nicht schnell genug, nicht zielstrebig genug, gar nichts genug. Hat sich aber geändert und defensiv muss ich sagen, ja, da war mir dann Heinrich schon lieber. Aber das war halt defensiv. Wenn wir jetzt über die Fünferkette reden, dann ist es definitiv natürlich eine Idee. Aber andererseits musst du sagen, haben wir vorher schon gesagt, das wusste jeder vorher. Das wusste jeder, dass der halt eher für die Fünferkette da ist als für die Viererkette. Das war ja kein Geheimnis. Aber muss sagen, von dem, was ich mir erwartet habe und von dem, was er bringt, ist es für mich im besten Fall, ja, passt. Weil ich viel erwartet habe, wirklich viel erwartet habe. Das war für mich einer der besseren Transfers.
Ach so, gut, wenn du natürlich so rangehst und sagst...
Also für mich ist er nicht schlecht, mich enttäuscht er nicht. Aber ich muss sagen, er übertrifft meine Erwartungen nicht.
Gib mir auch so. Also für mich war er eher in der ersten Hälfte der Hinrunde eine Enttäuschung.
Eher die schlechte Variante.
Liefert jetzt das, was ich von ihm auch erwarten kann. Aber stimmt schon, ja, also sowohl Systemkonten entgegen, als auch er ist einfach stabiler und mutiger geworden. Das, glaube ich, kann man ganz gut sagen.
Kann auch vielleicht sein, weil Außenverteidiger eben schon eine spezielle Position ist, dass ich dann meine Erwartungen nicht so weit oben hatte.
Ja, es ist halt immer so ein bisschen die Frage, wie man den, also wenn man ihn halt vorher nicht so, also für mich war es auch vom Gefühl einfach, als er gekommen ist, hey, wow, das ist schon eine Ansage, das ist schon ein ordentlicher Transfer.
Achso, okay.
War es für mich, also das ist immer so.
Ja, auf jeden Fall.
Deswegen war für mich die Erwartung recht hoch. Ansonsten würde ich sagen, jetzt, wenn ich mal drauf schaue, wirklich positiv überrascht. Natürlich Beck, weil ich mir da gar nichts erwartet habe, ja. Vor allem von so einem späten Transfer. Ich habe vorher schon gesagt, ich bin jetzt nicht komplett, muss ich sagen, also die Torbeteiligung geht ein bisschen höher als das, was er irgendwie am Feld irgendwie abreißt. Aber natürlich deutlich mehr als erwartet für mich. Ich glaube, da gibt es jetzt irgendwie relativ wenig Diskussion drüber. Ansonsten muss ich halt, wenn ich mal durch die Liste durchschaue.
Ich meine, das Thema Kopacz können wir nochmal kurz irgendwie streifen, ja, finde ich, weil, also ich habe vorher bei Bene schon so ein bisschen rausgehört, dass du ihn nicht so positiv siehst. Ich muss schon sagen, dass viel über ihn gelaufen ist. Also ob da alles dann Hand und Fuß hatte, sagen wir dahingestellt, aber er ist auf jeden Fall schon sehr umtriebig da vorne in der Offensive. Es läuft extrem viel über ihn. Ja, also was mir auch so ein bisschen fehlt, ist damit sicher auch der letzte Pass. Also da ist ausbaufähig und Abschluss war gut. Auch die eine oder andere Situation war dabei, wo mehr zu erwarten ist. Ne?
Also was ich bei Kupacz meinte, also für mich hat sich noch nicht herausgestellt, in welchem System und in welcher Rolle er da, weil als Zehner hinter den Spitzen sehe ich ihn halt, also ist jetzt nicht meine ganz präferierte Rolle. Und dann für das, also wenn wir darüber sprechen, auf jeden Fall sehr, sehr gute Ansätze, auf jeden Fall umtriebig, aber Stichwort auch Kaltschnäuzigkeit. Ich glaube, gegen Halle war das, also dieses überragende Solo und dann halt aber alleine vor dem Tor, triff ich es dann nicht oder muss er halt vielleicht nochmal abspielen oder wie auch immer so. Also das, aber ist es ja, da ist es ja auch so, dass sich er dann erst insbesondere in der zweiten Hälfte so komplett reingespielt hat und da muss man dann auch so ein bisschen abwarten für mich, wie ist dann die zweite Hälfte.
Ja, ich kenne das so, ich sehe es ähnlich. Ich fühle mich nicht so, dass ich es jetzt richtig bewerten können würde, irgendwie jetzt gerade aktuell. Ansonsten so richtig positiv. Ja, Dambuja hat halt für viel Hoffnung und Hype-Trains und so und natürlich unglaublich viel Sympathien gesorgt, muss man sagen. Also ich erinnere mich an dieses 60-Spiel halt einfach, als er halt vielleicht zum Platz geflogen sein müsste, von ungefähr jedem 60er ihm die Schlimmste gewünscht hat und da wirklich geschrien, gespuckt und sonst was wurde von außen, als er dann beim Ausgewechseln an der Gästekurve reingekommen ist und einfach einen als gefeiert hätte, als hätte er gerade einen Hattrick geschossen. Das war schon schön für beide Seiten wieder.
Ja, das können wir auch irgendwie Leute hochleben lassen für verhältnismäßig kleine Taten.
Ja, aber das ist das, was man meinte. Also du merkst ja daran einfach, was das Ingolstädter Publikum emotionalisiert.
Genau.
Ja. Also mit was du das begeistern kannst. Und sorry, für was? Ja, der vergibt eine Chance nach der anderen, ist dann wirklich nicht kein Schuss vom Tor. Aber hat halt irgendwie, klar, seine Story ist die Story, ist irgendwie hat er Sympathien und so ein Einsatz in so einem Spiel gibt halt irgendwie nochmal zusätzliche Sympathien. Unabhängig von sportlichem Erfolg und sonst irgendwas. Aber
ja, also sicherlich, die Dumbuya-Story ist etwas, auf das du Identifikation aufbauen könntest. Genauso wäre es, auch das will ich nicht extrem ausführen, weil es sportlich natürlich logisch ist, dass Funk im Tor steht. Aber die ganze Ponat-Geschichte, die Anfang der Saison sich irgendwie angebahnt hat mit ein Junge, der, ich glaube, aus Pfaffenhofen kommt, dann ja, mehr oder weniger ins kalte Wasser geschmissen wird, in den ersten beiden Spielen überragend hält. Auch darauf hättest du ja eine Emotionalisierung aufbauen können. Wurde ja auch massiv gefeiert, zum Beispiel nach dem Darmstadt-Spiel, obwohl wir irgendwie 3-0 verlieren, wird er mit Sprechkörn gefeiert und spielt seitdem halt wieder leider keine Rolle mehr. Das ist sportlich mit Sicherheit begründbar. Du holst einen Torwart von einem Bundesliga-Absteiger, der mit Sicherheit mehr Erfahrung, mehr Ausstrahlung und so weiter irgendwie hat. Aber es.
Was wollen wir denn gerade sagen? Weil halt irgendwie nicht dazu bei, dass es sportlich klar ist. Weil man sagen muss, also wenn wir jetzt über die Liste von enttäuschenden Transfers kommen, würde ich sagen, also übertrieben wäre es zu sagen, Funk ist ein enttäuschender Transfer.
Ja,
aber man muss halt sagen, es ist definitiv einer der schlechteren Torhüter, den wir in den letzten Jahren entworfen. Also ich habe von der. Also dafür ist mir das. Also klar, okay, Jentrusch war auch merkwürdig. Dann irgendwie am Ende des Jahres. Aber also wie oft hält Funk ein, wo du sagst, wow, und beim Rauslaufen, das ist echt schwierig. Und keine Ahnung, weißt du, so ein Puntitsch, da hatte ich immer das Gefühl, ja, aber das passt schon. Klar hatte der auch irgendwie komische Geschichten, aber da, wenn der rausgekommen ist, wenn der raus bei einer hohen Ball, wenn der Flanke raus ist, der hatte den halt. Was der Funk da rumsteuert bei hohen Bällen, das macht mir schon irgendwie Angst. Und jetzt können wir natürlich am Ende des Tages wieder sagen, jo, wir haben eine der besten Defensiven überhaupt. Klar, der hat auch ein paar ganz gute Dinger gezeigt. Aber es ist schon farblos. Da hat ein paar Böcke auch drin gehabt. Ich würde jetzt nicht sagen, hey, dass es irgendwie schlecht ist, aber weil du sagst, naja, sportlich ist es irgendwie ganz klar. Also in den zwei Spielen, die Ponat gespielt hat, war er extrem überzeugend. In den 17 Spielen oder 16 Spielen, die jetzt 15, was auch immer, Funk gespielt hat, würde ich sagen, ja gut, dass es sportlich so läuft, wie es läuft. Weil wenn es ein bisschen schlechter läuft, dann hast du sofort Diskussionen.
Ja, nee. Also man hat sich auf jeden Fall noch mehr erwartet, wie du schon sagst. Also da, gerade insbesondere, hey, erste Liga auch gespielt, dafür.
Ja, und dann nur 36 Gegentore irgendwie in 10 Spielen bekommen. Also dafür schon eine Bessere. Ja,
die da gestiegen ist. Aber dann, also wie du schon sagst, es fehlen so ein bisschen die absoluten Highlights, dass du sagst, hey, wo hat er mal so ein Spiel komplett gerettet? Und dann auch natürlich, gut, der Fehler bleibt dir dann in gewisser Weise auch so ein bisschen hängen, ne? Aber zum Beispiel, der dann zum Gegentor gegen Viktoria Köln führt, und das ist halt dann auch noch das Blöde, dass es das 1-0 ist, wo du schon sagst, hey, das kann dann auch, oder war dann halt schon auch ein entscheidender Faktor für den Spielverlauf. Also da gebe ich dir komplett recht, hat man sich einfach noch deutlich, deutlich mehr erwartet.
Ich hatte es gedanklich so ein bisschen anders, dass er schon irgendwie so ein paar Spiele uns gerettet hat oder irgendwie sowas, aber ich habe jetzt auch gerade nochmal irgendwie die Kicker-Notenliste durchgeschaut, die ja dann doch oft mal irgendwie ein Indikator ist, und da ist tatsächlich die beste.
Also bei Brackelmann, da bist du nicht der Meinung.
Ja, bei Brackelmann bin ich nicht der Meinung. Aber zumindest ist es ja irgendwie eine Abstufung, wo jemand besser und wo schlechter war. Und da ist halt tatsächlich die beste Note in der 2 beim Auswärtsspiel in Freiburg, dass er uns dann mit Sicherheit auch nicht gewonnen hat, weil wir haben ja verloren.
Ach so.
Aber wenn du natürlich die Kicker-Notenliste ansprichst, dann musst du schon auch Kosti neu werden. Der ist nämlich da hier.
Das hat relativ hoher Wert schon gesehen,
ja. Sehr, sehr gut vertreten.
Ja, die vorhin gesagt, das wäre
auch nicht schlecht. Aber so dann, also zum Beispiel auch dann ein, zwei Bälle sind mir, wo du sagst, was ist dir noch in Erinnerung? Das 1-1 gegen Werl, wo er den ersten raustut, wirklich auch gut raustut, aber dann halt genau so dann also wieder dem Spieler vor die Beine fällt, sodass dann halt das Gegentor trotzdem fällt. Und so ist es mir auch ein bisschen sinnbildlich in Erinnerung geblieben. Also er konnte nicht absolut glänzen. Und es ist halt so ein bisschen, wie du sagst, so nichts Halbes, auch nichts Ganzes so.
Es ist halt maximal.
Oder so ein bisschen, genau, so Durchschnitt.
Und das ist halt wirklich gut. Es ist jetzt nicht, sagst halt Kirschstein. Aber es ist halt, wenn du einfach nur der direkte Vergleich zu Buntic vor, muss ich jetzt sagen. Also, ja, bei Buntic hast du immer das Gefühl gehabt, der holt ja noch einen Unhaltbaren raus und der ist halt sicher. Das war halt mehr. Aber natürlich, gut, das war auch zweite Liga, jetzt haben wir einen anderen. Also, ich will jetzt auch nicht auf Funk rumtrampeln, nur weil ich vorher gemeint habe, sportlich ist es ganz klar. Ist es halt für mich nicht. Ich finde, wenn es sportlich, wenn wir halt irgendwie das Matchstück nicht haben, wenn es sportlich ein bisschen schlechter läuft, dann ist die Diskussion doch schon längst da.
Ja, aber was ich meine ist, es ist klar, dass er als Nummer 1 in dieser Saison geht.
Ja, dass er reingeht.
Und es gibt jetzt nicht den Anlass, wo du sagst, er hat jetzt Spiele am Stück grottenschlecht gespielt, wir nehmen ihn raus.
Nein.
Es ist aus Brunner Sicht natürlich kacke, ja. Aber
das ist... Nee, das ist wirklich nicht einig. Also grundsätzlich. Ansonsten jetzt immer irgendwie hier schräg geschaut.
Einmal würde ich noch in den Raum werfen, weil er mit Sicherheit einfach eine Überraschung ist, ob der Einsatzzeiten, die er bekommt, ist Logiki. Und auch da bin ich vorher schon unterschwellig Kritik geäußert, aber
wir können auch gerne überschwellig Kritik äußern, wie heißt das?
Direkte Kritik. Also auch da muss ich sagen,
das finde ich
es eine schnelle Entwicklung, die auf jeden Fall an den Tag legt, und überproportional viele Torbeteiligungen für diese Rolle und für dieses Alter, das er hat. Also,
wie viele Torbeteiligungen hat er? Weiß ich nicht. Also ich weiß gar nicht, aber deswegen frage ich blöd, weil ich es nicht weiß. Aber drei,
ja.
Überdurchschnittlich. Röhl hat auch drei.
Nee, aber, Spiele da. Aber überleg dir mal, wie lange Bilbia zum Beispiel gebraucht hat, um wirklich an Toren beteiligt zu sein. Und dafür ist er sehr schnell involviert in diese ganzen Sachen. Ich glaube, er hat aber immer noch einen Dreistoß rausgeholt, der dann zu einem Tor geführt hat vom Beck.
Also er spielt ja jetzt nicht nur Schienenspieler. Hat ja, als wir noch Viererkette gespielt haben, wir dann auch schon sehr offensiv gespielt. Und da sind wir schon einige Stationen.
Das hat ja Bilbia auch nicht davon daran gehindert, sich nicht an
Toren beteiligt zu sein. Allein vom Torwart steht und einfach ihn anschießt. Also ich fände es unfair, das zu sagen, was ich sagen will.
Weil dann, ich sage es nicht.
Nee, also weil mir wäre es recht, also, wenn er jetzt nicht so viele Einsatzzeiten hat. Auch wenn ich es generell natürlich begrüße, dass wir junge Spieler aufbauen, aber da muss ich halt sagen, ich verstehe es da nicht. Warum ist es genau Logiki, der jetzt diese Einsatzzeiten irgendwie bekommt? Und warum ist es nicht, ich weiß, dass Hawkins auch viele Spiele nicht gut gespielt hat, also warum spielt Hawkins dann irgendwie gar keine Rolle mehr? Und Logiki spielt plötzlich die ganze Zeit Stamm. Klar, jetzt ist es wieder die Fünferkette, ist ein Schienenspieler, ist was anderes, aber er hat ja vorher auch einfach links außen gespielt.
Ja, und zumal er das, also Schienenspieler ist wirklich nicht seine angestammte Position.
Auch nicht, ja.
Ja, also das da ist dann eher Stürmer, noch, ne? Ja, Stürmer oder dann Stürmer. Auch vielleicht mal Zehner oder irgendwie sowas, aber also.
Ja. Ja, okay, da habe ich schon mal gesehen, dass das Dorn
nicht irgendwie so eine Allzweckwaffe auf jeden Fall. Und natürlich auch definitiv ein Rehm-Liebling, wenn man so will. Also
ja, muss, sonst. Ja, klar, sonst, woher kommst du? Genau wie Soleimani wahrscheinlich irgendwie, weiß ich nicht, sein Lieblings-Matchbox-Auto verschlammt hat oder so. Ich möchte nicht sagen, mit seiner Frau geschlafen, weil das kommt irgendwie so blöd. Das ist in Ingolstadt nämlich echt schwierig, mit Trainer und mit anderen Frauen schlafen. Nee, klar, also ich finde es gut, dass es ein Anflug, dass es natürlich einer ist. In die andere Richtung vielleicht mal. Rugi ist ja kein Neuzugang, oder?
Nee. Nee, also.
Nur kurz die Liste abzuschließen, mal Neuzugänge, mir fällt mir irgendwie so ein. Ja, wen haben wir noch nicht gesprochen? Chivea hat sehr wenig einen. Ja, ich habe seinen Namen gesagt, nicht der Augsburger. Danke, du bist auch nicht so frustriert. Hat jetzt noch nicht so viele Minuten. Und hat jetzt auch in den Minuten noch nicht so viel gezeigt. Wobei es geht sogar 360 Minuten, ne? Geht.
Ich glaube, 4 Einsätze erst und jetzt auch lange
keine. Ja, mit allem, also alle, das sind alle Wettbewerbe zusammen.
Also, ich finde es auch. Also, die Frage ist dann natürlich wieder, wie wir sie schon gestellt haben, was soll diese Leihe dann letztendlich bezwecken? Weil jetzt hast du wirklich gerade Bedarf an zentralen Mittelfeldspielern auch. Also, im Endeffekt haben sich jetzt Preissinger und Linzmeier wieder zurückgespielt, die ja auch schon irgendwie gefühlt beide so halbwegs auf dem Abstiegsgleis waren.
Die habe ich auf meinem Zettel stehen, beide mit Fragezeichen, weil ich da auch nicht genau weiß, was das soll.
Ja, aber also das spricht ja auch nicht für Chilea dann zum Beispiel,
ja.
Wenn er in dieser Situation jetzt auch nicht mehr zu Einsätzen kommt.
Ja genau, das ist auch wieder sowas, also ich habe da ja leichte Aversionen aufgrund des verleihenden Vereins, aber das ist dann auch wieder die Frage, also wo kommt Lugikis Rising Star her und Chilea kriegt kaum Einsatzminuten, Hawkins kriegt kaum Einsatzminuten, klar, Butler kriegt kaum Einsatzminuten, hat aber auch da nichts gezeigt in den Minuten und auch ein Rausch kriegt irgendwie dann doch recht wenig. Und so. Also diese ganzen anderen Jugendspieler, die kann man auch irgendwie nicht so jetzt nicht so viel Chance bekommen, wie es jetzt irgendwie in Logiki bekommt. Ohne zu sagen, dass ich ihm das nicht, also das ist schlecht finde, aber ich hätte gerne ein paar, vielleicht sogar ein paar mehr von denen mehr Zeit kriegen. Vor allem, wenn ein Testro da vorne rumspielen darf. Und nein, ich habe nicht gesagt, dass ich Butler statt Testro sehen möchte. Wobei das ganz interessant wäre. Ja gut, Neuzugänge abgehakt, würde ich sagen. Jetzt hast du ja schon mal vorne angefangen mit Soleimani, jetzt haben wir schon angefangen mit Linzmeier und Preissinger, die jetzt irgendwie auch so späten Herbst nochmal, späten Sommer, wie nennt man das? Egal, ihr wisst, was ich meine, die jetzt einfach, obwohl sie eigentlich schon abgeschrieben waren und irgendwie sich denkt, hä, also Preissinger habe ich wirklich gedacht, der spielt nicht mehr bei uns. Linzmeier genauso, bis sie dann irgendwann in der Startelf standen. Was waren die? Ja, und die sind jetzt auch wieder da. Also, das ist, und da schließt sich jetzt so ein bisschen der Kreis. Defensiv in der Viererkette, wie sie dann die Viererkette war, war mal relativ konstant, was irgendwie die Aufstellung angeht. Und alles davor wurde, es ist echt bäumchenwechselig. Also, da war ja wirklich viel auf der Suche nach der richtigen Idee. Und ich glaube, noch lange nicht da. Oder?
Ja, aber das Pricing hat schon sehr, sehr viel gespielt. Also Linzmeier kam dann, wenn sich ich richtig auf dem Schirm habe, ich schaue mal gerade nochmal auf meine Aufstellung. Ja, genau, das kam dann insbesondere mit der Umstellung auf 3er-5er Kette.
Vielleicht, wenn man
aber ansonsten hat er vor allem Salpa und Preissinger.
Wenn man in der Zentralen gerade unterwegs sind und vorher schon bei Spielern, die uns so ein bisschen enttäuschen sind, muss ich halt auch irgendwie immer noch sagen, dass also Salpa immer noch weit hinter dem ist, von dem ich mir letztes Jahr gedacht hätte, würde der in der dritten Liga abreißen. Auch wieder da, jammern auf hohem Niveau, definitiv nicht schlecht, aber von dem, was ich letztes Jahr gedacht habe, hey, Junge, der rettet uns hier vielleicht noch die Klasse alleine, ist das jetzt gerade grau.
Also zu 100%, man hat dann natürlich auch immer dieses überragende Spiel in Nürnberg in Erinnerung, also wo er wirklich ein sehr, sehr starkes Spiel gemacht hat. Und da muss man schon sagen, dass er halt dann an diese Form, insbesondere eine Konstanz, auf keinen Fall hinkommt. Aber da ist dann auch wieder so, muss man jetzt schauen, und da bin ich sehr, sehr gespannt, wie gesagt, für mich stellen sich aber dann auch im Hinblick auf die Rückrunde mehrere Fragen, aber insbesondere, wie ist die Rolle von Sarpa und wie ist dann auch quasi seine Leistungsentwicklung, weil das schon eigentlich einer der zentralen Anführer sein sollte.
Ja. Aber sonst noch im Kader Überraschungen positiver oder negativer Natur?
Ich glaube, heute haben wir es wirklich echt geschafft, über alle Spieler zu sprechen, oder? Haben wir irgendjemand komplett unerwähnt gelassen?
Ein Spieler?
Musliu haben wir eigentlich noch nicht.
Musliu wenig, erwähnt. Das hat man vorher schon mal irgendwie.
Aber
Keil hätten wir noch.
Also, ich meine, zu Sabe, ich glaube, das hängt auch wieder halt an seiner Rolle, hängt echt extrem daran, wie schnell wird Schröck fit und welche Rolle spielt Schröck dann. Also Schröck hatte, ich glaube, die zwei Spiele vor seiner Verletzung dann wieder Innenverteidiger gespielt, damals ja noch in der Viererkette. Kommt er dann zurück, geht er vielleicht nach hinten und geht Sabe dann wieder nach vorne oder andersrum?
Denke ich schon.
Also das, glaube ich, wird auch interessant auf jeden Fall zu beobachten sein. Und klar, also alles andere bei Sabe stimme ich zu. Er war jetzt mit Sicherheit nicht negativ rausgestochen, aber man hat irgendwie so, vielleicht haben wir gedanklich einfach in den wenigen Spielen, die wir gesehen haben in der zweiten Liga, mehr oder was anderes von ihm irgendwie gesehen, als
es jetzt irgendwie gerade da ist. Da hat er halt einfach überperformt und einfach, ich glaube, da hat er auch einfach die Möglichkeit gehabt, mehr irgendwie noch, also da hat er halt einfach nicht so viele Augen auf sich gehabt, kann einfach spielen. Ich habe das Gefühl, dass er am Anfang der Saison gehabt,
die dritte Liga steht mehr Rampenlicht.
Meinst du? Nee, dass er in der Mannschaft halt mehr Rampenlicht steht, weil man sich eben genau wie wir halt auch dachte, hey, das ist der zentrale Mann. Und ich habe das Gefühl, dass er oft zu ungeduldig ist, dass er oft derjenige ist, der irgendwie die Ordnung, also zu schnell aus der Ordnung rausgeht, der irgendwie alleine versucht, irgendwie nochmal einen Ball zu gewinnen, irgendwie vorbeiläuft, dadurch dann irgendwie die defensive Ordnung zerrissen hat und dann halt gefährliche Situationen entstehen. Also ich glaube, dass tatsächlich oft einfach so ein bisschen mehr Geduld dann ganz gut wäre. Egal. Wir sind uns ja bei den meisten Einordnungen irgendwie sehr einig. Jetzt haben wir ja, wir haben nichts irgendwie im Kader. Aber das ist vielleicht irgendwie interessant.
Könntest halt noch, also quasi zur Vollständigkeit halber, wo du Muslim erwähnt hast, für mich ist sehr, sehr, also sehr, sehr solide, dann in dem Part auch mit Brackelmann und aber jetzt auch Brackelmann sticht da natürlich noch mehr heraus von den Leistungen. Und worauf ich jetzt aber hinaus wollte, Antonic, der ja am Anfang der Saison dann Spiele hatte, aber dann jetzt gegen Ende komplett
heraus. Stimmt, Antonic haben wir noch nicht erwähnt.
Stimmt, haben wir gar nicht gesagt.
Gut,
ja.
Biene.
Danke. Haben wir einen.
Deswegen mit der Frage. Ja.
Die Frage, wie wir Antonic finden? Oder?
Wen wir noch erwähnen sollten.
Ach so, ja.
Könnten. Und dann
Shoutout an Antonic.
Der jetzt aber quasi am Anfang eine Rolle spielte und dann jetzt keine Rolle mehr gespielt hat und auch ja aus der Vergangenheit immer wieder Höhen und Tiefen hatte, also wo sich jetzt auch auf keinen Fall aufdrängt, dass ja.
Da finde ich es, also der andere, der dann noch fehlt, ist quasi Stefanovic.
Oh!
Und
ja, das ist auch der Klassiker. Das fehlt meistens in den ganzen Spielen.
Ja, aber also auch der, finde ich, drängt sich nicht auf. Ganz im Gegenteil, also er war eigentlich derjenige, der in dem Pferdespiel als offenbar nicht nur für uns überraschend diese Dreierkette gespielt wurde, für mich in den ersten Minuten wirklich das Sicherheitsrisiko schlechthin war. Also der gefühlt gar nicht wusste, wo er irgendwie in der Dreierkette zu stehen hat oder was jetzt irgendwie eine Dreierkette ist. Also das fand ich schon interessant. Gut, dazu kommt ja dann noch irgendwie, dass er gegen Eichstätt dann irgendwie, ich glaube, mit Gelb-Rot vom Platz geflogen ist. Aber was man so hört, hätte das auch Gelb-Rot sein können. Also ja,
ist der auch nicht noch gesperrt, oder sie?
Eine ich glaub, der merkwürdige auch, Entwicklung.
Zumindest. Ich glaube, der wäre jetzt auch noch gesperrt. Aber ja, gut, dass du das sagst, weil das ist aber tatsächlich, das ist auch, glaube ich, so ein bisschen sein Schicksal. Irgendwie vergessen wir den immer. Den Arm.
Netter Kerl.
Richtig netter Kerl. Ja, aber ich sag mal, glaube ich, alle. Ich habe gerade nochmal nachgeschaut. Also alle relevanten Hammer. Also sorry, wenn ich jetzt mal vergessen habe, irrelevant genannt habe. Aber es muss auch mal gut sein. Also haben wir genug Leute geredet. Außer über die Abgänge. Weil das ist natürlich so ein bisschen die Frage. Also ich habe jetzt ein bisschen geschaut, wie es so läuft. Und es ist erstaunlich, wie schlecht es für die meisten läuft, die gegangen sind. Hätte man auch bleiben können. Blöd gesagt, also wer fehlt uns denn eigentlich gerade irgendwie am meisten?
Emotional Feature.
Sportlich?
Und Fatih, ja.
Also emotional wahrscheinlich mir sogar eher Fatih irgendwo ja. Als...
Fatih also von so Spielertypen, wenn man in die Offensive spricht, dann fehlt auch an Pilbia vom spielerischen Potenzial. Ja. Aber natürlich vor allem auch ein Merlin Rühl.
Ja,
also,
oder so ein Ayensa, der vielleicht Testro zum Funktionieren bringt.
Ayensa in seiner ersten Hälfte auf jeden Fall. Ja.
In den letzten zwei Jahren eher nicht.
Gegen Ende dann eher nicht so.
Nee. Ja, aber ganz interessant, vielleicht für die, die es nicht wissen, immer so der Querschnitt. Also die meisten spielen nicht so viel, die gegangen sind. Also ich meine, Brühl war ja dann irgendwie mehr oder weniger bekannt, dass er dann erstmal in der zweiten Mannschaft eingesetzt wird, aber tatsächlich bisher nur DFB-Pokal mal für erste Mannschaft gespielt. Das ist ein bisschen die Frage. Da läuft es halt dummerweise bei Freiburg momentan noch einfach zu gut. Ich glaube, das ist wirklich gerade echt schlecht für Röhl, dass es bei der ersten Mannschaft so gut läuft und die alle so gut laufen, dass sich auch kaum einer verletzt und das einfach läuft da gerade. Aber ich meine, wir kennen ja das, wir wissen ja, was Röhl kann. Deswegen sind wir da, glaube ich, ganz positiv. Immerhin ist er immer noch Platz 4 in unserer Torschützenliste und Platz 5 in unserer Scorerliste.
Ja, und vor allem, also bei Freiburg muss man einfach abwarten. Also wer, wenn nicht Freiburg und insbesondere Christian Streich, hat immer wieder bewiesen, dass er junge Spieler herangeführt hat. Also darum bin ich mal sehr, sehr gespannt, wie einfach die Entwicklung in Freiburg in den nächsten ein, zwei Jahren für ihn sein wird.
Bilbia, 51 Minuten in der zweiten Liga.
Ja, da muss ich wirklich sagen, dass ich teilweise irgendwie schweißgebadet nachts aufwache und irgendwie die Sorge habe, dass der in der Winterpause noch irgendwie nach Regensburg oder so verliehen wird. Und das würde mich wirklich in ein Loch stürzen.
Keller 13 Minuten bei Heidenheim.
Das ist auch überraschend, ja.
Das ist also wirklich, also Keller und Bibir, also Röhl überrascht mich nicht so viel, weil es einfach so ist, aber dass Bibir bei HSV fast nicht spielt und Keller bei Heidenheim nicht. Also gar nicht, irgendwie, das ist schon irgendwie krass. Ein bisschen besser als Jensai quasi, weil wie auch immer dieser Verein heißt, Union irgendwas, SG, schlag mich tot, in Belgien, hat tatsächlich 7 Minuten Champions League Quali gespielt. Und 86 Minuten Europa League.
Ich glaube, ich war auch verletzt irgendwie zwischenzeitlich wieder.
Ich glaube, ich meine
auch. Was jetzt bei Jens auch nicht komplett überrascht.
Hat zumindest 3 Scorer-Punkte jetzt in der Liga. Das ist noch interessant. Ja, okay, Fatih Kaya. 126 Minuten bei St. Trüben. Irgendwie so. Ist auch nicht so der Wahnsinn. Und natürlich sehr interessant, weil wir mit dem Thema mal wieder waren. Stefan Kutschke hat natürlich viel Einsatzzeiten bei Dresden, aber ähnliche Torausbeute wie bei uns. Weil er keinen Elfmeter kriegt, doch ein Elfmeter-Tor hat er geschossen und das Tor gegen uns,
ja.
Das Bene,
das Puskas war das ein einzige aus dem Spiel raus.
Ja, quasi. Genau. Okay. Und also zumindest in der Liga, ich weiß nicht, ob er im Pokal getroffen hat, und dann 3 Assists hat er noch. Heißt, er spielt zwar, aber er spielt halt wieder ähnlich effizient. Buntic spielt bei dem Verein, den ich nicht aussprechen kann, Wieselen in Portugal. Tatsächlich Stamm und durch. Und dieser Verein ist wieder erwarten nicht auf dem Abstiegsplatz. Das muss man mal sagen. Also er spielt tatsächlich in der ersten portugiesischen Liga und steigt nicht ab vielleicht.
Und ich habe gesehen, er hat einen Elfer gehalten, was ich ihm schon übel nehme, weil bei uns hat er wirklich nie einen Elfer gehalten.
Ja, ansonsten wird es irgendwie echt eng. Also Kotzke spielt noch irgendwo in Polen ein bisschen. Jendrusch spielt tatsächlich immer noch bei Kahn Marienborn, aber da zumindest Stamm, das ist ja immer was. Nee, ansonsten ist es echt bitter. Also, sorry, da hätten die meisten auch echt bleiben können. Ja, klar, Stojanovic, den sehe ich aber nicht als Abgang von uns, sondern halt quasi als.
Wer war nochmal Stojanovic? Ach,
der jetzt in Regensburg ist. Okay. Der da in Regensburg passt. Genau. Nee, ansonsten ist das interessant. Interessanter ist tatsächlich dann irgendwann noch die ganzen vereinslosen Spieler, was ich mir irgendwie nicht mehr vor Augen geführt habe, weil Stendera hat jetzt gerade irgendwie wohl bei Oldenburg unterschrieben. Ja, alle anderen, die hier noch stehen, Heinloth, Elber, Gauss, Beister und Elber Seed steht auch noch drauf, aber tatsächlich alle noch komplett ohne Anstellung. Also das ist schon mal mindestens verwunderlich.
Ja,
also Beister, da gibt es so viele Nebenkriegsschauplätze, dass ich schon verstehe, dass es irgendwie vielleicht viele sagen, ja, nee. Aber Elber kann es ja fast auch nur irgendwie daran liegen, dass die Verletzung irgendwie dann doch irgendwie ihn aus dem Leben reißt. Aber dass Heinloth und Gauss nicht in der dritten Liga irgendwo unterkommen.
Das klingt schon auch ein bisschen nach verkalkuliert. Also gerade wenn man irgendwie gehört hat, Heinloth hätte man, glaube ich, schon ganz gerne auch in Ingolstadt noch gehalten.
Ja.
Das spricht auch nicht dafür, dass es jetzt irgendwie, also dass da einige dann eher ein halbes Jahr oder noch länger vertragslos sind, als irgendwie hier zu bleiben. Das spricht auch nicht für den Verein irgendwie.
Will man honorable mention. Bujelab spielt bei Helsinki. 869 Minuten schon gespielt. Das ist auch eine steile Karriere. Beim FC Ingolstadt rausgeflogen wegen unsportlichem Verhalten und dann jetzt bei Helsinki. Auch ja. Schön.
Ist auch eine coole Stadt.
Ja, eben. Macht's richtig. Und das wollte ich eigentlich drauf, den habe die ganze Zeit gesucht. Ben Baller, da hat man ja irgendwie groß drüber diskutiert, weil er gegangen ist, ohne jemals bei uns zu spielen. Und dann die Frage eben war, wie kann das sein, dass wir den nicht halten und er dann zu Darmstadt geht. Zumindest spielt er nicht so viel. Weil wir hatten ja so ein bisschen die Befürchtung, dass er da jetzt voll einschlägt und wir danach einfach hier grün, rot, blau irgendwas anlaufen, dass wir den nicht halten und der dann in der zweiten Liga einschlägt. Aber zumindest passiert da nicht so unglaublich viel. Heißt mal zusammengefasst, also der ein oder andere hätte sich auch überlegen können, vielleicht doch zu bleiben. oder jetzt zurückzukommen? Laie, Fico?
Ja, da wäre ich natürlich dabei.
Ja. Ja. Aber wenn ich mir die Liste anschaue, so viele vermisse ich dann jetzt auch nicht. Keller wäre vielleicht auch ganz cool noch.
Ich meine, ist ja auch dann wiederum jetzt, wenn du schon irgendwie Rückleihen von ehemaligen Spielern oder so ins Spiel bringst, die Frage, auf welcher Position würden wir uns denn im Winter nochmal irgendwann
bedanken? Vielen Dank, Martin, für diese wunderbare Überleitung zur nächsten Frage. Das ist nämlich tatsächlich auch, da haben wir jetzt die ganze Zeit drauf hingearbeitet. Jetzt haben wir so gut darüber geredet, in welchen Vereinen, Mannschaftsteilen wir wie, wo, was haben und was nicht. Machen wir was? Ich habe noch gar nichts gehört. Also der Transferphase ist ja auch erst offen ab Januar, ne? Also Transferphase ist ja offen ab Januar. Ich habe noch gar nichts gehört. Aber die Frage ist halt, sollten wir was machen? Und wenn ja, was?
Ich finde es extrem schwierig. Also ich meine, wir haben jetzt oft genug irgendwie über die Offensive geredet und ich glaube, es ist vermutlich auch das genau Gleiche, was wir letztes Jahr in der Winterfolge gesagt haben. Du findest halt im Winter jetzt nicht gerade als Drittligist einen Stürmer, der bezahlbar ist, zu einem Drittligisten kommt und dann zweistellig trifft. Also
die Illusion. Vor allem haben wir halt einfach sehr viel Offensive im Kader. Also muss man mal sagen, Wirtschaft, da muss man den einen oder anderen auch abgeben, um das überhaupt vertretbar zu tun. Oder?
Wahrscheinlich, aber das ist ja dann wieder so ein bisschen eine andere Frage, wo wir jetzt nicht zutiefst drin sind, also wie ist die Budgetplanung und wie sehr ist die ausgereizt? Wenn du natürlich sagst, was würde helfen, was könnte man brauchen? Ein offensiver Außen, der stark im 1 gegen 1 ist und eben auch mal eine Lücke reißt.
Vielleicht aber ist das ja Dittgen.
Aber das ist ja immer wieder das Thema, wie es auch Martin erwähnt hat, den zu finden, der bezahlbar ist, der jetzt in die dritte Liga wechselt, nicht so ohne, aber so insbesondere Spielertypen wie Röhl, Bilbia, die würden dir zum Beispiel helfen.
Aber du sagst, ein offensiver Außen, also ein Flügelspieler, ist das nicht, ja, eigentlich genau dann Dittgen, Kopacz, Beck, eigentlich was, wo du sagen musst, sind wirklich drei Spieler, die in der dritten Liga.
Ich heb die Hand nochmal, sag's auch wieder, auch wenn mich lächelt, mal Hawkins.
Ja, aber also die drei mit Sicherheit in der Top-Liste der dritten Liga sehr weit vorne dabei.
Ja, okay, Hawkins nicht. Aber ja, genau. Deswegen glaube ich, das macht es auch so schwer.
Dittgen kann ich halt nicht einschätzen.
Genau. Also das ist das Thema. Du kannst ja jetzt fast nicht sagen, hey, ich hole einen, den ich Dittgen irgendwie vorsetzen würde, weil den habe ich ja geholt als guten Transfer für den Flügel und jetzt weiß niemand, wie der funktioniert. Und das macht es echt schwierig gerade.
Absolut. Also deswegen, also ich bin jetzt erstmal von der Warte ausgegangen, hey, wo besteht auf jeden Fall Verbesserungspotenzial, wo besteht Notwendigkeit. Wie ihn Dittgen ist, ich habe ihn nicht spielen sehen, ich kann ihn nicht einschätzen. Also wäre natürlich sehr, sehr schön, wenn er genau das Potenzial dann auch erfüllen würde. Aber wo wir ja schon wieder vorher von der Offensive-Idee gesprochen haben, wie will ich zu Chancen, wie will ich zu Toren kommen? So, und da ist nun mal ein Thema über Außen und das wäre natürlich sehr, sehr gut, wenn das, also was passen könnte. Ich kann null einschätzen, wie wahrscheinlich es ist, dass man zum Beispiel so einen Spieler wie Bibi ja gegebenenfalls nochmal für eine Leihe gewinnen kann. Aber so ein Spielertyp, der könnte dir sicher nicht schauen.
Ja, das macht es so unglaublich schwer.
Also ich hätte zwei Sachen, wo ich dann eher sogar noch realistischer irgendwie einschätzen würde, dass da vielleicht was passiert. Also zum einen haben wir vorher gesagt, Backup für Costly sieht sehr schlecht aus, also vor allem, wenn ich dann irgendwie in den Test spielen, wo dann irgendwie dieses 45-Minuten spielt, die eine Mannschaft 45 Minuten, die andere Mannschaft, sehe das dann halt irgendwie immer wieder Neuberger oder so, der Backup ist, da graut es mir manchmal, muss ich ehrlich sagen.
Hallo?
Gut, ich weiß nicht, ehrlich gesagt, wann Rausch zurückkommt.
Maxi, Rausch hat das Neuberger, immer eine Gefahr.
Genau, immer eine Gefahr für alle Beteiligten. Aber also das könnte ich mir vorstellen, dass man da vielleicht nochmal was macht. Zum anderen, wenn du jetzt wirklich weiterhin auf diese Dreierkette setzt und drei Innenverteidiger hast, dann muss man sich vielleicht auch überlegen, ob man nochmal irgendwie einen Innenverteidiger dazu holt, um dann nochmal Qualität aufzubauen, vielleicht dann auch, um irgendwie Sapa vielleicht wieder ins Mittelfeld zu schieben. Oder im Mittelfeld, du hast gerade, Kreativität über die Außen ist eine Möglichkeit, um so Gefahr zu entwickeln. Kreativität im Zentrum auch. Ja. Also könnte mir auch vorstellen, dass man da vielleicht nochmal nachlegt und sagt, jemand, der irgendwie Box-to-Box oder so Bayern ein bisschen schon Kreativität nach vorne mitbringt.
Frage des Spielsystems. Also, wie gesagt, da wollten die eigentlich auch drauf raus. Also was, warum denn nicht 8er, 10er? Und du hast vorher gesagt, also ist, du sagst Kupac, bist du dir nicht sicher, ob der 10er so der richtige ist? Und wer macht, wer
mimt Zehner, sonst den Zehner in diesem System? Das,
ja, das auch generell. Ja, also klar, in dem System ist recht, aber es ist die Frage, also wer mimt, macht das denn sonst in dem Kader? Also wer ist da? Also das ist ja so ein richtiges Vakuum, seit Röhl auch irgendwie weg ist, dieses,
absolut,
dieses 8er, 10er Ding. Also dieses vor allem Box-to-Box mit, ich mache spielerisch mal auch irgendwie technisch was nach vorne und nicht Preisinger. Also was meinst du? Also, oder jetzt diskutiert es, Preisinger ist trotzdem immer noch der defensivere vom Kopf und Gedanken und stabilere als vielleicht das, was man dann bräuchte, um vorne Unruhe zu schaffen.
Ja, also bei Preisinger, Linzmeier, wie es die letzten Spiele war, da ist jetzt die Kreativität nicht
zu Hause.
Ich glaube, Linzmeier war auch schon einer, der im Sommer hätte gehen können. Ich denke, dass das wieder irgendwie vielleicht eine Option ist, dass man dann vielleicht irgendwie da auch ja, nochmal eine jüngere Personalie irgendwie holt, die vielleicht ja, auch mit Blick auf die nächsten Jahre irgendwie was bringt, wobei du hättest ja auch Chivea zum Beispiel, aber ja, einfach die Qualität mitbringt, unter Umständen Stamm zu spielen und langfristig uns da voranzubringen. Das ist halt das, was ich sehe. Aber
ich sehe halt, dass, also dass dann insbesondere, wenn man in so einem System bleiben sollte, dann Linzmeier, Preisinger, jedenfalls dann, also wie gesagt, mit Abhängigkeit Rolle Sarpei, dass man da im Zentrum schon vernünftig aufgestellt ist. Also das ist jetzt für mich auf keinen Fall die Top-Baustelle, sondern dass ich dann sage, hey, okay, eine gewisse defensive Stabilität habe ich. Wie kann und will ich dann eben offensiv zu Chancen
kommen? Aber angenommen, wir spielen 5-2-3, oder? Das gibt doch das Zentrum dann gar nicht her, oder? Also dann ist doch genau das Problem, wenn ich jetzt sage, ich spiele, dann habe ich ja gar keine Kreativität im Zentrum. Wenn es dann irgendwie im besten Fall Linzmeier und...
Ja, aber dann bräuchte ich zum Beispiel jemanden so auf Außen, wo ich ja sage, auch schon angesprochen habe, Schienenspieler auf links, Lukiki, ich sehe es noch nicht ganz, wo ich sage, das könnte zum Beispiel perfekt passen.
Ja, das wird schon interessant, was Ditken dann, wenn er fit ist, Lukiki ersetzt, ob das die Lösung ist, aber dafür muss er dann schon auch nach hinten arbeiten.
Also. Klar. Das ist dann, also das ist dann insbesondere in diesem System. Und wenn man wirklich zu dem 4-4-2 zurückkehren sollte, dann wären ja genau das, so diese Profile des Winger auch so Röhl, Bibia erwähnt, was dann eben die in den, also bevor sie den NFC verlassen haben, gespielt haben.
Ja, ich glaube, wir merken so ein bisschen, dass es irgendwie.
Weil ich sehe halt so ein bisschen das Thema nochmal und das kann man ja vielleicht einen Bogen schließen mit, hey, hinten. Zweitbeste Defensive, 14 Tore, jetzt mal dann doch auch diesen einen Ausreißer gegen Viktoria Köln, wo wirklich gar nichts gelaufen hat, aber schon häufig zu Null. Da passt eine gewisse Stabilität, aber vorne einfach noch sehr, sehr viel Optimierungspotenzial.
Genau, aber da halt auch krass abhängig einfach von der Spielidee, weil davon hängt ja auch dann quasi ab, wen hole ich jetzt einfach auf Spielsystem. Das ist ja genau dieses. Brauche ich jetzt den in der Mitte, aber es kommt auch schon an, wie ich spiele.
Deswegen absolut, vielleicht das auch noch, das ist immer so ein bisschen, das zeichnet sich immer wieder so ab irgendwie. Man hat viel, viel Quantität, aber dann so ein bisschen halt alle auf einem ähnlichen Niveau und jetzt keiner, der so aufschlägt. Und das ist aber, wie auch schon erwähnt, Winterpause, Winterfenster, sehr, sehr schwierig, das zu bekommen.
Ja, ich glaube, mal zusammengefasst, es sind wenige, die jetzt irgendwie unsere Erwartungen übertreffen und ich glaube, das ist so ein bisschen das Problem. Also die mit hohen Lorbeeren gekommen sind, die geben teilweise, die erfüllen das teilweise, wenn überhaupt, gerade so und wenige überfüllen halt irgendwie die Erwartungen. Das ist, was du meinst. Also deswegen sind sie auf so einem ähnlichen Niveau, weil halt wenig dann wirklich als Ausreißer passiert. Aber das kann natürlich auch sich in der Winterpause irgendwie ändern, dass plötzlich der eine oder andere durchstartet. Oder wir einen oder anderen auf Transfermarkt machen. Aber so einfach ist es dieses Jahr irgendwie nicht. So, was haben wir noch mal vorne schauend? Also ich glaube, nach hinten haben wir noch irgendwas, was wir jetzt rückwirkend... Ich glaube, wir haben so viel über rückwirkend geredet. Kann man sagen, nach vorne. Also im Grunde geht es weiter am 16. Am 1. Wunderbares Montagsspiel gegen Erzgebirge Aue. Richtig klasse. Also da wird es wahrscheinlich nochmal richtig abgehen.
War vor ein paar Jahren noch zweite Liga.
Das war vor ein paar Jahren, da haben sich die Leute noch die Finger nachgeleckt nach der Einzeloption bei Sky. Kein Sponsor. Aber das ist jetzt die Frage, also ich habe null Gefühl dafür, wie wir da reinstarten. Nur also sportlich gar keins. emotional weiß ich, wie ich da reinstarte, mit dem Montagsspiel abends gegen Aue. Aber es ist tatsächlich halt einfach ein ja, interessantes Startprogramm, weil das dann Spiel danach ist halt direkt das gegen den Primus.
Im Endeffekt kannst du es ja auch so zusammenfassen, die zwei Spiele, die jetzt noch ausstehen, die zwei Gegner, die wir noch nicht gespielt haben, sind die zwei Überraschungen. Die eine, die negative Überraschung Aue und ja, die positive Überraschung Elversberg. Also man muss halt schauen, wie die aus der Winterpause
abkommen. Wenn ich die FC Ingolstadt-Uhr danach stelle, würde ich sagen, wir kriegen von Aue auf den Sack zu Hause mit einer Drecksleistung und kämpfen einfach Elversberg nieder.
Kann sein.
Das würde jetzt die Runde erfüllen.
Ich weiß nicht.
Wahrscheinlich wird es einfach ein 0-0 gegen Aue und ein 0-2 gegen Elversberg.
Ich bin gespannt, also ich bin auch sehr gespannt, wie Elversberg aus dieser Winterpause kommt, aber ich meine, irgendwie jeder sagt ja so, die müssen irgendwann einbrechen, aber ohne die jetzt wirklich aktiv
verfolgt zu haben. Wie viele Nationalspieler hatte Elversberg bei der WM? Ja. Vielleicht können wir darüber kommen.
Also hat das deutsche Ausscheiden Elversberg geschadet? Oder? Drückt das auf die Stimmung im Elversberger Kader.
Der Rhythmus wurde gebrochen.
Ja, ich glaube, wenn man eins wissen ist, dass man mit diesem Verein einfach nie weiß, was passiert. Und so wird es wahrscheinlich auch weitergehen.
Ja. Also ich bin insbesondere sehr, sehr gespannt, eben wie du gesagt hast, auf Elversberg, weil, also was die in der zweiten Hälfte gespielt haben, du hast es ja erwartet, wie erwähnt, irgendwann werden die schon auch mal einbrechen, so ungefähr, und insbesondere als Neuling. Und dann ziehen die durch, jedes Spiel, also relativ souverän. Wie gesagt, nur die Ergebnisse gesehen, jetzt kein Spiel von denen. Darum bin ich auf das Spiel sehr, sehr, sehr gespannt. Weil eigentlich musst du, Stand heute sagen, 10 Punkte, die musst du erstmal aufholen. Also das wird also brutal schwer, wenn du dann auch so als Ausblick denkst. Ich sehe es jetzt auch erstmal nicht. Aber auch, also was man ja auch schon gesehen hat in der dritten Liga, normalerweise hatte fast noch jede Mannschaft einen Durchhänger und zum Beispiel das mit 60 erwähnt. Dann bin ich mal sehr, sehr gespannt auf deren zweite Hälfte. Aber ich sage mal so, auch mit der Erwartung solltest du zumindest nicht in die Rückrunde gehen, dass jetzt Elversberg automatisch einbricht und du die einholst, sondern ja, aktuell sieht es danach aus, dass es insbesondere halt um den zweiten Aufstiegsplatz geht. So.
Absolut.
Wagen wir eine Prognose?
Inwiefern?
Wo sich unser FC Ingolstadt am Ende des Jahres befindet. Damit wir danach wieder zurückkommen können und sagen, wir haben keine Ahnung.
Also mein Take wäre, dass 60 sich fängt und auf jeden Fall einen der ersten beiden Plätze einnimmt.
Der ersten beiden?
Ja.
Elversberg noch überholen könnte.
Ja, also vermutlich.
Ja, okay, wenn Elversberg wirklich einbricht,
natürlich. Also mein Take wäre dann Elversberg, okay, und 60
okay,
wohl.
So, okay, und, dann, und wo ist in Ingolstadt?
Ja, da bin ich mir nicht so sicher. Aber.
Weil die Frage war, also wir können das natürlich detailliert machen, die Frage war für mich eigentlich erstmal, wo landet Ingolstadt?
Stand jetzt sehe ich nicht, dass wir Platz 3 erreichen.
Bene. Ich habe da auch jetzt die Sicht von außen.
Also ich würde sagen, Top 6 ja, aber ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass es auch dieses Jahr dann irgendwie so der dritte, vierte oder fünfte Platz wird. Eben wegen der angesprochenen Offensivthematik. Du musst halt auch deine Dreier konstant holen gegen die hinteren Mannschaften.
Ja. Dem angeschlossen, was ich vorher gesagt habe und der Meinung bin, dass das, was wir bisher gesehen haben, nicht wirklich so unglaublich überzeugend war und viel auch in den 50-50 Spielen für uns gelaufen ist, muss ich sagen, dass ich eher Platz 6 sehe als Platz 2. Also ich würde tatsächlich eher so.
Also es fühlt sich irgendwie 4 bis 6 irgendwie gehen. Verdienter an als 1 bis 3, würde ich jetzt erstmal sagen.
Ne? Definitiv. Klar, also ich meine, es ist halt echt ja immer noch vor dem Niveau, aber wir haben natürlich am Anfang der Saison auch gesagt, also dieses Jahr muss die Erwartungshaltung wirklich auch, muss das Ziel sein, aufzusteigen und nicht nur ein Jahr hätte, wäre, könnte, wäre schön. Und da muss ich auch spätestens sagen, wenn ich jetzt sehe, klar, man kann immer sagen, die anderen Favoriten, die sind noch schlechter dran als wir und deswegen sehen wir eigentlich ganz gut da. Anders muss ich sagen, die Konkurrenz ist halt jetzt auch nicht die Creme de la Creme, egal wie gut sie spielen. Also deswegen muss ich sagen, dafür ist es mir dann irgendwie ein bisschen zu schwach. Und deswegen glaube ich tatsächlich auch, ja, es könnte sehr schwer werden mit dem Aufstieg.
Du hast halt, also wie du schon gesagt hast, von den anderen tut sich jetzt auch keine zu 100% hervor. Und das ist dann auch so ein bisschen die Geschichte, weil also Freiburg 2 darf ja nicht so, die fahren schon mal raus. Und dann zu Viktoria Köln ist es auch schon, sind schon 4 Punkte. Und Viktoria Köln gehe ich jetzt auch nicht davon aus, dass die da vorne komplett reinkommen. Und dann wird es halt spannend.
gut, keiner hat jetzt irgendwie Saarbrücken erwähnt. Also die sind für mich halt einfach ultra stabil. Die haben erst 2 Spiele verloren, genau wie Elversberg. Haben mindestens eine genauso gute Defensive wie wir, einen besseren Torwart als wir. Also die sind für mich auch auf jeden Fall heiß im Rennen um Direktaufstieg oder dann Relegation.
Ja klar, also ich würde gar keine, Präferenzen irgendwie für die Konkurrenz äußern, sondern denke nur, dass egal wer jetzt am Ende oben steht, dass ich irgendwie das Gefühl habe, dass wir es nicht sind. Ja. Hey! Alle, die dran geblieben sind. Optimismus, Party, Aufbruchstimmung.
Und deswegen alle zum Spiel gegen Aue.
Oder? Alle zum Spiel gegen Aue. Wir sind durch, oder? Sind wir durch? Haben wir noch was?
Ich könnte noch anbieten, dass wir einmal kurz über die Jugendmannschaft noch drüber gehen.
Ja klar, gehen wir über die Jugendmannschaft drüber.
Die U21 ist auf Platz 3 in Schlagdistanz zur Aufstiegsrelegation.
Ja, das ist natürlich immer total wichtig, wenn die erste Mannschaft verkackt.
Ja.
Na, also wir können eigentlich für alle, also da legen wir uns jetzt drauf fest. Ja? Also, wenn die erste Mannschaft es nicht schafft aufzusteigen, würde es natürlich Ingolstadt 2 schaffen. Weil das ist jedes Mal so.
Oder zumindest sind sie dann in guter Ausgangslage und sobald es bei der ersten irgendwie nicht funktioniert, ist bei der zweiten dann auch die Luft raus. Ne?
Genau.
Ich glaube, ich kann mal ganz gut zusammenfassen. Also auf jeden Fall auf Platz 3, ein Punkt hinter der Aufstiegsrelegation. Die Frauen aktuell einen Punkt überm Strich, ja, auf Platz 11. Allerdings letztes Spiel vor der Winterpause noch 4-2 gegen Köln verloren. Ich war da, muss auch sagen, sehr, sehr schwache erste Halbzeit.
Aber ist ja auch ganz klar, das Ziel einfach Klassenerhalt.
Genau, also insofern
deswegen voll
im Soll, ja, aber auch gerade in dem letzten Spiel jetzt vor Weihnachten eher mit einem schlechten
Auftritt. Oh, dass Köln natürlich 12. ist, nee, 13. das habe ich nicht gewusst.
Genau, eben, also.
Da muss ich sagen, schon im Soll, aber das ist schlecht. Und das, obwohl es jetzt kostenlos Foodtruck gab, oder?
Genau, da habe ich natürlich trotzdem zugeschlagen.
Das ist aber klassische FC-Leistung. Da sind mal Zuschauer im Stadion und dann das.
Genau. Sehr schwierige Saison für die A-Jugend, für die U19. Wieder in der Liga mit 6 Abstiegsplätzen bei 17 Mannschaften. Aktuell Platz 15. Ich glaube, 2 Spiele jetzt auch noch irgendwie in der Hinterhand gegenüber einigen anderen. Aber ja, glaube ich, könnte dieses Jahr sehr, sehr schwierig werden. Gerade weil es nur eine kurze Runde ist, also jeder nur einmal gegeneinander. Und wenn man sich so den Spielplan der noch offenen Partien anschaut, sind das jetzt auch nicht die leichtesten Begegnungen, die da noch offen sind. Insofern könnte es schwierig werden.
Und das klingt alles so ein bisschen wie aus Hauptversammlung.
Genau, die B-Jugend ist ja nach dem Abschied letztes Jahr quasi wieder in der Landesliga und ist dort unangefochtener Spitzenreiter. Sieht also sehr gut aus, dass da nächstes Jahr wieder B-Jugend-Bundesliga möglich ist. Das war's von meiner Seite.
Sehr gut. Nee, also das haben wir ja immer eigentlich mal großtourig angekündigt, dass wir das öfter mal beleuchten, aber irgendwie kommen wir dann meistens nur dazu, mal kurz das Wrap-up zu geben, weil ich muss auch zu meiner Schande gestehen, dass ich dann noch weiter draußen bin als vor der ersten Mannschaft.
Ja, also es ist tatsächlich auch bei mir so ein bisschen, dass die Vorsätze, die wir uns irgendwann gesetzt haben, nicht so ganz einsetzbar sind oder einhaltbar sind. Aber man kann, glaube ich, an der Stelle noch erwähnen, dass da zu jeder der erwähnten Mannschaften auch ganz gute Zusammenfassungsberichte auf der Homepage gibt nach der Hinrunde. Also die sind auch auf jeden Fall lesenswert für diejenigen, die es mehr interessiert, als wir es jetzt eben wiedergeben konnten.
Alles klar. So, danke für diesen Beitrag noch. Das ist auf jeden Fall gut, dass wir das zumindest mal versuchen. Ich weiß nicht, ob wir das als guten Vorsatz fürs neue Jahr. Ich glaube, der gute Vorsatz fürs neue Jahr ist, dass wir es öfter als alle 3 Monate schaffen, aufzunehmen. Wäre das was? Super, freuen wir. Freunde,
Kühlmann.
In diesem Sinne würde ich sagen, ja, guten Rutsch, guten Jahreswechsel, falls ihr das noch vor Silvester hört. Ansonsten kommt da gut ins neue Jahr und freut euch alle tierisch aufs erste Heimspiel. Aber bei allem, was wir dann kommt trotzdem mal wieder ins Stadion, weil nur dann könnte auch jemand überrascht werden, dass es doch besser ist als bisher. Deswegen sehen wir uns alle gegen Aue am 16. Januar.
Sollen wir noch erwähnen, dass es jetzt auch Schanzer Zeitspiel Aufkleber gibt? In natürlich sehr begrenzter Menge. Das heißt, jeder, der uns kennt und sieht, darf uns gerne ansprechen und first come, first serve.
Und falls die irgendwo in der Öffentlichkeit kleben, war das irgendjemand, dem wir die Aufkleber gegeben haben, nicht wir.
So ist es natürlich.
So, wunderbar. Freunde, wir sehen uns. Viel
Servus.
Spaß.
Servus.